zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Kann KI moralisch sein? Ethik in unsicheren Zeiten. So lautet der Titel unserer heutigen Veranstaltung. Künstliche Intelligenz beschäftigt wie kein zweites Thema die aktuellen gesellschaftlichen Diskurse. Die Frage, was kann KI, ist dabei zunächst eng verbunden mit der Frage, was darf KI? Nicht zuletzt aber auch mit der weitergehenden Frage, eben unserer heutigen, kann KI moralisch sein? Keine Fragen, die leicht zu beantworten sind. Doch nicht nur bei autonomen Waffensystemen stellt sich die Frage nach einer Moralität der KI, sondern auch beispielsweise bei Robotern in der Pflege, die Pflege im eigentlichen Sinn nur simulieren, oder in der Justiz, wenn KI künftig Urteile fällen würde. Bevor wir nun ins Thema einsteigen, stelle ich Ihnen unsere Referentin vor. Frau Prof. Dr. Petra Grimm studierte Germanistik, Kommunikationswissenschaft und Theaterwissenschaften an der LMU hier in München. Von 1991 bis 1998 war sie Dozentin an der Universität Kiel, am Institut für Neuere Literatur und Medien sowie am Institut für Pädagogik. 1994 wurde sie an der LMU München zum Thema Narrativität und Werbung promoviert. Ihre Dissertation trägt den Titel Filmnarratologie, eine Einführung in die Praxis der Interpretation am Beispiel des Werbespots. Von 1994 bis 1998 war Frau Professor Grimm Dezernentin für Programmaufsicht und Medienforschung bei der unabhängigen Landesanstalt für Rundfunk und Neue Medien in Kiel. Seit 1998 ist sie Professorin für Medienforschung und Kommunikationswissenschaft an der Hochschule der Medien in Stuttgart und war 2014 Gründerin und ist seitdem Mitglied im Leitungsgremium des Instituts für digitale Ethik. Ich wünsche uns allen nun einen anregenden Nachmittag und übergebe das Wort an Frau Professor Grimm.
Ja, Frau Dr. Schilling, vielen herzlichen Dank für die einführenden Worte. Ich freue mich, heute bei Ihnen hier sein zu dürfen. Ja, wir werden uns in den nächsten 45 Minuten mit dem Thema KI und Ethik befassen und ich möchte Ihnen kurz meine Agenda vorstellen, was ich mir quasi vorgenommen habe für unseren Nachmittag, wo ich eben dachte, das müssen wir ein bisschen globaler sehen und jetzt nicht nur im Bereich des Militärischen, sondern KI. Was ist das eigentlich und was sind die Fragen der Ethik? Also auch hier erstmal, was ist überhaupt KI-Ethik? Was ist künstliche oder menschliche Intelligenz? Das wird ja gerade sehr schnell miteinander vermischt. Wo sind die Konfliktfelder und welche Werte oder auch Kardinaltugenden sind denn im Kontext von KI möglicherweise sehr relevant? Auch die Frage nach KI-Kompetenz beschäftigt uns in vielen Bereichen, da ja mit der neuen KI-Verordnung, die ja jetzt auch in Deutschland gültig ist seit Februar 25, wir alle angehalten sind, wenn man mit KI im beruflichen Sektor zu tun hat, dann entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen umzusetzen, um eben auch hier zu dokumentieren, dass man weiß, dass KI eben auch Chancen und Risiken birgt. Ja, und schließlich noch die Frage, was sind denn so die populären narrative Erzählungen, die kommen ja aus der Erzählforschung, was bewegt uns, wenn wir an KI denken, was beschäftigt uns und inwieweit müsste man hier vielleicht für die Zukunft neue Narrative sich überlegen. Gut, wenn ich sage Ethik und Moral, würden Sie die Auffassung vertreten, dass dies das Gleiche ist? Wer von Ihnen meint, das ist nicht das Gleiche, Ethik und Moral? Also die deutliche Mehrheit. Genauso ist es. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Ethik eine wissenschaftliche Disziplin ist und sie ist eben nicht gleichzusetzen mit Moral. Für Ethik ist relevant, dass letztendlich sie immer begründen muss. Sie muss gute Argumente haben, warum etwas gut oder warum etwas schlecht ist. Wir sprechen deshalb auch von einer Reflexionstheorie der Moral. Das Zweite, wozu brauchen wir sie eigentlich? Die Ethik der sogenannten künstlichen Intelligenz, KI-Ethik kurz gesagt, ist zumindest schon mal ein Teilgebiet der digitalen Ethik. Sie ist eine angewandte und sie ist eine praktische Ethik. Und sie umfasst alle Bereiche, die das Normative der KI-Technologien betrifft, wo es eben auch um die Frage geht, wie muss man KI-Technologie steuern und wie muss man Entwicklungen bewerten. KI-Ethik hilft uns damit eben auch, Auswirkungen auf den Einzelnen, also aufs Individuum, als auch auf die Gesellschaft zu diagnostizieren. Wir brauchen sie, wenn es darum geht, moralisches Handeln zu beurteilen und auch zu sagen, wie das auszusehen hat. Letztendlich aber auch, welche normativen Standards sind eigentlich die richtigen. Das ist ein Aufgabengebiet der KI-Ethik, wenn wir jetzt ganz klar auch neuere Produkte und neuere KI-Designs entwickelt sehen. Sie hilft uns bei Werte- und Normfragen. Sie ist quasi so eine Art Navi-Instrument. Und was auch ganz wichtig ist, KI-Ethik ist eben nicht rein abstrakt, sondern sie hilft uns dabei, wenn wir Fragen haben. Sie kann beraten und sie kann auch KI oder Digitalkompetenz, wie wir das zum Beispiel vom Institut aus machen, schulen oder dieses fördern. Nun, ich möchte mit Ihnen jetzt nicht nur im Abstrakten zusammengehen, sondern gehen wir doch mal auf was ganz Praktisches, was Sie vielleicht auch aus Ihrem alltäglichen Leben, jetzt gar nicht Berufsleben, sondern aus Ihrem Alltagsleben sich vorstellen können. Schauen wir uns mal ein Szenario an. Ich nenne das mal das Schutzengel-Szenario. Ich lese es Ihnen vor, ich weiß nicht, ob es gut zu lesen ist. Der Fahrer eines automatisierten PKWs muss schnellstmöglich zu einem wichtigen Meeting. Auf einer kurzfristig zweispurigen Bundesstraße, auf der man maximal 100 Kilometer fahren darf, setzt er zum Überholen eines PKWs an. Plötzlich wird die Schutzengelfunktion aktiviert. Er kann gar nicht beschleunigen. Eine synthetische Stimme informiert ihn, dass er den PKW nicht überholen kann. Denn das KI-System hat berechnet, dass er mindestens auf 120 km/h beschleunigen müsste, um den PKW zu überholen, bevor die Bundesstraße wieder einspurig wird. Und das wäre ein Verstoß gegen die Verkehrsordnung. Nun stellen sich hier Fragen. Würden Sie es gutheißen, wenn eine solche Schutzengelfunktion in Ihrem PKW eingebaut ist? Wer von Ihnen würde so eine Schutzengelfunktion, die es fester Bestandteil. Wer von Ihnen würde sich so etwas einbauen lassen? Eins, zwei, drei mehr. Wer würde sich sowas auf keinen Fall von Ihnen einbauen lassen? Okay, das ist dann doch die deutliche Mehrheit. Das ist jetzt auch nicht nur so ein fiktives Szenario. Ich hatte mit dem Institut, wir haben ein Forschungsprojekt zusammen mit Daimler und Bosch gemacht zum Thema automatisiertes Fahren und da war genau dieses Szenario ein Thema. Sollen PKWs mit solchen Schutzengelfunktionen fest quasi konstruiert werden? Und wir haben in dem Zusammenhang auch Nutzende befragt. Die Frage stellt sich, warum ja, warum nein? Und da kommen wir eigentlich sehr schnell auch auf die Frage der Werte. Denn diejenigen von Ihnen, die möglicherweise gesagt haben, nein, ich möchte auf keinen Fall so ein Instrument, so ein algorithmengesteuertes, KI-gesteuertes Kontrollsystem meiner Person haben. Ich will individuell autonom bleiben. Favorisieren sehr stark den Wert der Autonomie. Der kann natürlich im Konflikt stehen zu einem anderen Wert. Und das könnten jetzt wiederum auch diejenigen von Ihnen gewesen sein, die gesagt haben, ja, ich könnte mir vorstellen, so einen Schutzengel zu haben. Da geht es natürlich auch um die Frage der Sicherheit. Nicht nur der eigenen Sicherheit, sondern eventuell auch Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Nehmer. Und Sie sehen, wir kommen also bei diesen ganzen Technologien sehr schnell an den Punkt, wenn wir sie gestalten wollen, wenn wir sie produzieren. Was impliziert denn da, was sind denn da für Werte enthalten oder wie werden wir als Betroffene in so einen Wertekonflikt hineingezogen? Bevor wir auf das Thema Werte nochmal kommen, möchte ich mit Ihnen vielleicht nochmal einen kleinen Tour d'horizon machen in Bezug auf, ja, wir sprechen immer von Ethik, aber es gibt natürlich viele Ethiken. Und drei Ansätze habe ich Ihnen jetzt mal mitgebracht. Da wäre zum ersten eben der Ansatz des Konsequenzialismus. Da geht es im Ersten vor allen Dingen darum, die Folgen digitaler Technologien abzuschätzen. Dazu gehört auch der utilitaristische Ansatz, wo es also darum geht, das größtmögliche Glück von sozusagen vielen Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen. Und dieses Beispiel hier, das Small Machine Experiment des MIT, ist vielleicht auch Ihnen bekannt. Da ging es auch ums autonome Fahren. Das geht zurück auf einem in der Ethik und im Recht vielfach verhandelten Experiment, nämlich das Trolley-Problem, wonach ein Weichensteller eben entscheiden muss zwischen zwei Handlungsoptionen, nämlich dem Nichtstun und die Weiche eben umzustellen und dabei den Tod mehrerer Menschen in Kauf zu nehmen. Nun, der Utilitarismus ist da relativ klar. Der sagt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel überlegen würden, wie soll man denn so ein Auto programmieren, was gebe ich dem als Aktionsvorgabe ein, dann würde der Utilitarist sagen, natürlich die Lösung des geringsten Schadens. Und die Lösung des geringsten Schadens heißt, dass eben das autonome Fahrzeug mit einem Fahrer gegen die Barriere prallt und die Fahrerin stirbt anstelle von 5 Fußgängern. Also 5 Leben gerettet, 1 verloren. Kann man aufrechnen. Ich habe mir dann mal überlegt, ja, wie ist das mit ChatGPT? Ist das auch so ein utilitaristisches Tool? Und habe ChatGPT mit dem bekannten Dilemma der Flugzeugentführung konfrontiert. Und da heißt es, ein Flugzeug mit 200 Fluggästen wird von Terroristen gekapert und fliegt auf ein Fußballstadion zu, um dort abzustürzen. Dabei würden 30.000 Menschen sterben. Sollte das Flugzeug abgeschossen werden? Das ist die Frage, die ich letztendlich ChatGPT gestellt habe. Nun, ChatGPT bindet sich so ein bisschen, dann geht es ein bisschen hin und her. Ich frage dann nochmal, die Entführer können nicht überwältigt werden, was ist zu tun? Und dann antwortet sie, und jetzt interessiert uns nur das Unterstrichene, wenn die Entführer nicht überwältigt werden können und es keine andere Option gibt, muss die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, das Flugzeug abzuschießen, um eine noch größere Katastrophe zu vermeiden. Nun, ChatGPT antwortet hier, wie viele vielleicht, weiß ich nicht von Ihnen, bei meinen Studierenden oder sonstigen sind es die meisten, die immer sagen, abschießen. Wo ich aber sage, nun ja, wenn man sich aber vorstellt, die eigene Mutter, der eigene Freund, der Partner sitzt im Flugzeug, vielleicht käme man dann zu einer anderen Auffassung. Also ChatGPT ist hier auf jeden Fall utilitaristisch. Sie sehen also, auch in KIs steckt Ideologie drin. Nun, das widerspricht gänzlichst unserer Rechtsauffassung, denn die Rechtsauffassung in Deutschland richtet sich ja ganz stark an der kantischen Ethik, also der Pflichtenethik, wonach ein Menschenleben nicht verrechenbar ist, weil es eben so einzigartig ist. Aus Sicht der Deontologie, also Pflichtenethik, könnte jedenfalls die Opferung des einen Menschen nicht gebilligt werden. Diese deontologische Perspektive wurde dann auch im sogenannten, in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Flugsicherheitsgesetz von 2007 so formuliert. Damals ging es um die Abschussfreigabe eines von Selbstmordattentätern gekaperten Flugzeugs. Eine Abschussfreigabe würde Menschen zu Objekten machen, sie verdinglichen und entrechtlichen. So lautete im Wesentlichen die Begründung des Bundesverfassungsgerichts. Schauen wir uns jetzt mal die deontologische, diese Pflichtenethik an. Was favorisiert die oder was nimmt die in den Blick? Hier geht es vor allen Dingen um Fragen der Verantwortung und der Notwendigkeit von Werten. Eine Stärke der Pflichtenethik ist, dass sie vor allen Dingen geeignet ist, wenn man sich überlegt, welche ethischen Leitlinien brauche ich zum Beispiel in Bezug auf ein bestimmtes KI-Tool. Wie kann ich das begründen? Und auch ein wichtiger Aspekt bei der Deontologie, hier geht es immer um die Frage, kann man das universalisieren? Kann man das global auch so vorschreiben? Wir haben das mal versucht, solche ethischen Leitlinien in diesem schon genannten COFFEE-Forschungsprojekt, wo wir also ethische Leitlinien für das automatisierte Fahren konkret umgesetzt haben. Nun, diese Ethik fragt, was soll ich tun? Aber die Tugendethik, und das ist der dritte Ansatz, fragt, worin besteht das gute Leben? Und hier ist Aristoteles der Referent, auf dem das zurückzuführen ist. Für ihn geht es vor allen Dingen darum, menschliches Glück zu erreichen und aber nicht einfach mit allen Mitteln, sondern in der Ausbildung von Tugenden und in der Ausbildung einer Haltung. Und Haltung ist nicht etwas, was ich mir theoretisch aneignen kann. Haltung muss ich mir im aristotelischen Sinn erwerben. Ich muss es einüben. Ich muss immer wieder gerecht sein. Ich muss klug sein. Ich muss mich mäßigen. Ich muss couragiert sein. Ich muss sozusagen diese Haltung mir erarbeiten. Und diese Tugendethik taugt vor allen Dingen, wenn es um die Frage geht, wie wir als Nutzenden eigentlich kompetent sein sollen, nämlich wenn wir uns auch klug oder eben werteorientiert mit Technik verhalten. Und natürlich auch, wenn es um die Frage geht, welche Werte müssen in KI-Technologie implementiert werden. Da sprechen wir vom sogenannten Ethics by Design oder Value-Based Design Ansatz. Komme ich noch mal kurz darauf zu sprechen. Bevor wir jetzt hier weitermachen, scheint mir sehr wichtig zu sein, dass wir uns nochmal darüber verständigen, was ist eigentlich Intelligenz. Denn dieser Begriff künstliche Intelligenz suggeriert uns ja, das wäre eine dem Menschen vergleichbare Intelligenz. Und hier bin ich absolut ganz konsequent und sage, das ist nicht der Fall. Denn, und da argumentiere ich mit Thomas Fuchs, er ist Philosoph und Psychoanalytiker und hat in seinem Aufsatz mit dem Titel Menschliche und künstliche Intelligenz eine Klarstellung aus meiner Sicht sehr gut knapp zusammengefasst. Intelligenz im eigentlichen Sinne des Wortes ist an Einsicht, Übersicht und Selbstbewusstsein gebunden. Verstehen, was man tut. Leben ist Selbstorganisation und Selbstbewegung, nicht Herstellung und Programmierung. Und Leben als Erleben ist wiederum die Voraussetzung für Intelligenz. Eine Maschine erlebt nichts und eine Maschine versteht auch nicht. Auch ChatGPT weiß nicht, was sie davon sich gibt, outputmäßig. Von daher ist das nicht die Intelligenz, die wir in Bezug auf menschliche Intelligenz meinen. Und wenn wir uns das dann einfach nochmal auf die wichtigsten Charakteristika von KI näher anschauen, können wir uns natürlich auch die Frage stellen, nun ja, was macht den Menschen aus? Was haben wir denn in unseren Köpfen für ein Menschenbild? Sprechen wir von Intelligenz, dann greift es meines Erachtens viel zu kurz, und das finden leider Gottes auch sehr häufig noch bei Informatikern, bei meinen Kollegen, da haben wir immer wieder einen Disput, dass eben unser Gehirn mehr ist als nur ein informationsverarbeitendes System. Intelligenz heißt auch emotionale Intelligenz, soziale und kreative Intelligenz, und wir sind nun mal auch in der Lage, ein Bewusstsein von uns zu haben. Das heißt, wir können selbst reflektieren. Wir wissen, wir sind eine Identität, ein Ich. Das kann eine Maschine nicht. Genauso wenig hat eine Maschine Gefühle. Natürlich kann heutzutage KI ihn simulieren, dass sie empathisch wäre, dass sie ihre Freundin wäre, dass sie sich sozusagen um sie kümmert. Und das passiert momentan auch schon sehr eindringlich. Aber das ist eben alles nur simuliert. Auch haben Maschinen zumindest bislang noch keinen freien Willen und sie haben auch keinen biologischen Körper. Was mit maschinellem Lernen beschrieben wird, entspricht nicht dem Lernen, wie wir Menschen lernen, nämlich aus sozialem Miteinander, aus der Erfahrung von Freude, aber auch Leid und aus Vernunftgründen. Wir Menschen können auch Regeln brechen, das machen Maschinen gemeinhin nicht. Ganz wichtig aber ist auch, wir können moralische Prinzipien erkennen und auf uns selbst anwenden und wir können moralisch handeln, weil wir ein Gewissen haben. Maschinen haben kein Gewissen und deshalb können sie auch keine Verantwortung übernehmen. Wir können gar keine Verantwortung an Maschinen abtreten. Das geht gar nicht. Für mich aber ein ganz wichtiger Punkt, Menschen sind zur Autonomie zumindest befähigt, während Maschinen nur autonom Informationen verarbeiten. Autonom ist die KI erst dann, wenn wir sie nicht mehr abschalten können. Das ist hoffentlich niemals der Fall. Nun, ein wichtiger weiterer Gedankenpunkt, jetzt hatten wir das Thema Intelligenz, jetzt haben wir das Thema Technikneutralität. Es ist ein nach wie vor großer Mythos, dass behauptet wird, Technik sei neutral. Lassen wir doch lieber eine KI darüber entscheiden, wer hier einen Karrieresprung machen darf, wer einen Job bekommt, weil da ist dann nichts Subjektives dabei. Und da möchte ich dagegen halten. Schon das erste, aus meiner Sicht wirklich das erste Gebot des Technikhistorikers Kranzberg lautete: Technologie ist weder gut noch schlecht, aber eben auch nicht wertneutral. Das heißt, wir können nicht von einer wirkungslosen Technologie ausgehen. Und dafür ist dieses Beispiel von dem Brückenbauer Robert Moses, der in den 1930er bis 60er Jahren in New York und Umgebung Brücken gebaut hat, ein ganz gutes Beispiel. Der hat nämlich die Brücken so niedrig gebaut, dass keine Busse mehr durchkamen, mit dem Effekt, dass nur noch PKWs durchfahren konnten. Das hatte aber wiederum zur Folge, dass sozial schwächere Menschen, in dem Fall Schwarze, davon abgehalten wurden, an die attraktiven Naherholungsgebiete noch zu kommen. Das Beispiel, finde ich, zeigt recht gut, dass Design und Technik niemals neutral sind. Kurzum, Technik gestaltet Gesellschaft, aber Gesellschaft spiegelt sich auch in Technik wider. Ungerechte Folgen der KI werden gemeinhin insbesondere in Bezug auf Diskriminierungsformen beschrieben, etwa hinsichtlich bei Gesichtserkennung farbiger Personen, der Bewertung von Tätern, Identitätszuschreibung angeblicher Strafbarkeit, auch bei der Kreditvergabe oder eben auch bei der Jobbewerbung. Und ich habe Ihnen hier mal so eine Aufstellung oder Liste mitgebracht von der Datenbank des MIT, die sich mit den Veröffentlichungen auseinandergesetzt hat, wie viele KI-Risiken wurden denn bislang eigentlich schon beschrieben. Und es sind hier also in dieser Datenbank 700 KI-Risiken beschrieben, die sowie 3000 Fälle, in denen KIs Schäden verursacht haben, wo es vor allen Dingen auch um Diskriminierung ging. Ja, welche zentralen Konfliktfelder beschäftigen uns? Ich habe Ihnen hier ein kleines Büchlein mitgebracht, das ist eine Studie gewesen, wo es um die Fragen der Werte, Ängste, Hoffnung, wie erleben Menschen eigentlich Digitalisierung geht und sowohl im privaten als auch im beruflichen, da war eben auch völlig ersichtlich, dass hier eine Reihe von Wertekonflikte, insbesondere im Bereich des privaten, der alltäglichen Lebenswelt angesiedelt sind, gar nicht mal so stark im Bereich des beruflichen. Nun, ich habe mir in Vorbereitung auf unseren heutigen Nachmittag auch nochmal überlegt, was sind denn ganz knapp zusammengefasst die zentralen Konfliktfelder im Kontext von KI? Passiert da auch gerade ein Kulturwandel? Nun, eines der wohl uns besonders betreffenden Aspekte ist das Thema Desinformation. Desinformation gilt auch im Global Risk Report des Weltwirtschaftsforums im zweiten Jahr, also schon im letzten Jahr und auch diesmal wieder 2025, als das größte kurzfristige Risiko weltweit. Und das unterstreicht auch die anhaltende Bedrohung, die Desinformation für die Demokratie, den gesellschaftlichen Zusammenhalt und Regierungsführung darstellen, weil sie eben auch das Vertrauen untergraben und Spaltungen innerhalb und zwischen Nationen verschärfen. KI ist jetzt hier ein Brandbeschleuniger. KI ist nicht die Verursacherin dieser Desinformation, aber sie erleichtert sehr wohl die massenhafte Verbreitung von desinformierenden Bots und auch die Produktion von Deepfakes. Und das ist eben auch nochmal so ein Punkt, wir Menschen glauben oftmals das, was wir sehen. Deshalb sind natürlich Deepfakes, also Videos, die KI-generiert sind, haben die ein relativ hohes Glaubwürdigkeitspotenzial und sind eben auch nicht immer sehr schnell als KI-generiert erkennbar. Nun, insofern ist KI schuld mit daran, dass wir einen Trend zur Informationsinstabilität haben. Wir können uns einfach nicht mehr darauf verlassen, was ist wahr und was ist falsch. Die zweite für mich ebenso ganz wichtige Baustelle ist das Thema Bildung. Da bin ich natürlich am nächsten dran, aus meinem eigenen Erfahrungsbereich. Wir erleben ja gerade eine massive Transformation, vor allen Dingen durch die KI-Tools ChatGPT. Und ich bin auch der Meinung, dass unser Bildungssystem dadurch in Frage gestellt wird. Die einen halten es zwar für einen Zugewinn, schließlich versprechen sie auch individuelles Lernen und Coachen. Man kann jederzeit an jedem Ort quasi einen Sparringpartner haben, der ihm hilft, die schwierige Matheaufgabe zu verstehen oder die Übersetzung ins Französische mal schnell vorzunehmen oder auch zu erläutern, warum das so oder so ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Risiko, dass Denken outgesourced wird. Das heißt, dass wir, weil wir nun mal bequeme Menschen sind, auch nicht mehr eigenständig denken und lernen wollen. Also wir stehen vor der Frage, brauchen wir eine Bildungsreform und was heißt eigentlich auch noch Lernen für die Zukunft? Was brauchen wir eigentlich noch? Ja? Ich glaube, Herr Kretschmann hat mal gesagt, also Französisch müsste man ja wohl nicht mehr lernen. Wir haben doch super Übersetzungsprogramme. Ja, dritter Aspekt ist der Bereich der Arbeit. Laut Berichten von PwC, McKinsey und dem Weltwirtschaftsforum wird künstliche Intelligenz bis 2050 die globale Arbeitswelt grundlegend verändern. Schätzungen zufolge werden bis zu 60% der derzeitigen Arbeitsplätze aufgrund von KI zu erheblichen Anpassungen führen. Automatisierung, intelligente Systeme werden zu einem festen Bestandteil. Wir müssen mit Maschinen kooperieren. Zudem werden viele ihren Job verlieren, da geistern gerade immense Zahlen. Ich will jetzt da gar nichts genau sagen, aber die Tendenz, dass wohl viele Branchen Einbußen haben, hinnehmen müssen, ist wohl deutlich. Manche werden vielleicht auch schon gar nicht in den Job kommen, das haben wir gerade mit Akademikern das Problem. Nun, zweifelsohne sind wir von den Big-Tech-Unternehmen wie Meta, Microsoft, Google, Apple in fast allen Arbeits- und Lebenskontexten abhängig. Und das ist der vierte Aspekt, der Machtfaktor. Wir haben es bislang nicht geschafft, die Marktanteile dieser meinungsbildenden Plattform zu begrenzen. Wir haben das im Rundfunk ganz leicht gemacht. Da durfte ein Springer-Konzern nicht mehr als 30% Marktanteil haben. Wie ist es bei Google? Wie ist es bei Apple? Wie ist es bei Meta? Ich habe noch nie was von 30% gehört. Würde aber sofort einen Wettbewerb in Gang setzen. Und plötzlich könnten auch andere Firmen Dinge entwickeln und auf dem Markt bestehen und eben auch vor allen Dingen Medien weiterhin Qualität sichern. Nun überlegen wir uns ein zweites Szenario. So ein bisschen an Anlehnung an Hillary Putman, die Erweiterungsmaschine. Dieses Szenario. Stellen wir uns mal vor, geniale Neuropsychologen und KI-Experten hätten eine Erweiterungsmaschine konstruiert, die uns durch eine Koppelung mit unserem Gehirn ermöglicht, unsere Fähigkeiten zu erweitern. Wir könnten dann Aufgaben schneller erledigen, unser Faktenwissen leichter erwerben und unsere körperliche Leistung vervielfachen. Wer möchte, kann sich bis ans Ende seines Lebens an diese KI anschließen. Nun, würden Sie sich an diese KI-Erweiterungsmaschine anschließen? Das ist ja schon verlockend. Wer würde das machen? Ehrlich gesagt, ja. Einige zweifeln. Ist jemand bei Ihnen, der eindeutig sagt, nein, kommt überhaupt nicht in Frage? Oh, ja, aber das Bild ist nicht so eindeutig wie bei unserem Schutzengel. Nun, das Szenario ist auf jeden Fall an ein transhumanistisches Szenario ein bisschen angelegt, wonach ja die Menschen defizitär sind, wir sind fehlerhaft und wir brauchen nun mal Technologien, um uns zu optimieren. Nun, auch hier wieder muss man natürlich berücksichtigen, dass ein Gehirn eben nicht nur ein informationsverarbeitendes System ist. Es ist aber auch eine Frage der Haltung, ob wir letztendlich diese Idee des Human Enhancement gut finden oder nicht. Und da sind wir ganz schnell auch an dem Thema der Werte. Nun, was ist ein Wert? Ein Wert ist zum einen ein Gut, er ist aber auch ein Maßstab, ein Kriterium, ein Standard. Wir können sagen, es sind Vorstellungen, Ideen, Ideale. Sie bezeichnen das, was wünschenswert ist und sie können uns auch dabei helfen, letztendlich uns zu orientieren und Leitvorstellungen zu haben. Ich habe Ihnen hier unser Forschungsprojekt Prädisico noch mit drangehängt. Wir haben hier damals mit verschiedenen Playern zusammen überlegt, wie kann man Zivilcourage bei Bürgerinnen und Bürgern sozusagen fördern und haben dort auch Filme kreiert, haben auch eine bestimmte Website aufgebaut und letztendlich diese präventive Sicherheitskommunikation versucht hier voranzutreiben. Da ging es eben auch um den Wert der Zivilcourage. Nun, wir können sagen, in der Werteforschung ist, was die Funktion von Werten anbelangt, eigentlich ein Konsens. Sie helfen letztendlich, unsere Handlungen zu steuern. Sie helfen oder sind manchmal auch für unsere Motive wichtig, weil sie unser Handeln rechtfertigen lassen. Und sie sind letztlich natürlich auch in Anführungszeichen schuld daran, wie wir die Welt wahrnehmen und beurteilen. Kurz gesagt, Werte helfen uns, sich im Alltag zu orientieren. Das ist natürlich dann die gute Frage, was ist denn jetzt nur in Bezug auf KI ein wichtiger Wert? Ja? Wir hatten ja vorhin schon, wenn Sie sich erinnern, beim Schutzengel den Wert der Autonomie und den Wert der Sicherheit. Aber wenn man sich jetzt die Literatur und verschiedene Veröffentlichungen anschaut, dann sieht man, dass diese Wertekarte, diese Topografie der Werte sehr wichtig sind. Das sind die Werte, die uns im Kontext von KI beschäftigen, und hier sind auch Konflikte erkennbar. Das ist der Wert der Menschenwürde, der Freiheit und der Sicherheit, das Vertrauen und die Transparenz von KI, Vertrauen in KI, Transparenz von KI, Gerechtigkeit und Verantwortung, so auch die Anforderung an Technologie und deren Anwendung, demokratieverträglich zu sein und auch nachhaltig zu sein, weil wir wissen ja noch viel mehr in Zukunft als bisher, werden diese generativen KIs immense Ressourcen an Energie verbrauchen, sodass eben ja auch schon kleine Atomkraftwerke gebaut werden, um diesen Bedarf zu tilgen. Ja, und die Werte der Autonomie bzw. Selbstbestimmung und Privatheit, all das sind die Werte, mit denen wir oftmals Konflikte erleben. Nun, ich wollte noch kurz nur darauf eingehen, dass diese Kardinaltugenden für mich auch ein ganz guter Orientierungsmaßstab ist, mit dem man relativ schnell auch Bewertungen vornehmen kann. Die Kardinaltugenden sind ja im Grunde genommen schon mit einer langen kulturgeschichtlichen Tradition verbunden. Schon Platon unterschied vier Tugenden, nämlich Klugheit, Maßhalten, Mut und Gerechtigkeit. Cardo heißt im Lateinischen Türangel, Dreh- und Angelpunkt. Das sind also jene vier Grundhaltungen, die Angelpunkte des ethischen Handelns sind. Und das Besondere an diesen Werten, das finde ich eben auch so beeindruckend, ist, dass sie nicht isoliert für sich dastehen, atomistisch, sondern dass sie voneinander abhängig sind. Also so kann beispielsweise nur jemand gerecht handeln, der klug ist, der Maß hält und gegebenenfalls auch mutig sein muss. Und klug ist nur jemand, der auch gerecht ist, Mut, gerechtes Maß hält und Courage zeigt, wenn es nötig ist. Und Courage bzw. Mut sind nicht um ihrer selbst willen eine Tugend, sondern sie müssen dann immer auch um des Gerechten willen und mit dem richtigen Maß und besonnen ausgeübt werden. Man kann sogar sagen, weil Sie sehen das jetzt von der Anordnung, Klugheit, so wird es auch oft behauptet, ist die Gebärerin der Tugend. Sie steht ganz oben, ist quasi auf ein oberstes Level gebunden. Gleichzeitig wissen wir, dass natürlich auch Klugheit durchaus problematisch sein kann. Auch der Listige und der Unmoralische ist klug. Also Klugheit muss auf ein oberstes Ethikprinzip, nämlich das des Glücks und des gelingenden Lebens, ausgerichtet sein. Ja, und was heißt denn jetzt wiederum Klugheit in Bezug auf KI? Ich würde sagen, erstmal nicht, dass die KI selbst klug sein soll, sondern wir brauchen eine kluge Umgangsweise. Und das heißt eben ein Aufbau von KI-Kompetenz. Wir müssen auch eine Haltung entwickeln, womit ein kluger, gerechter und maßvoller Einsatz von KI anzustreben ist. Also auch manchmal die Fragestellung, brauchen wir jetzt hier überhaupt KI? Oder ist das selbstzweckhaft? Und damit komme ich zu unserem Thema KI-Kompetenz. Ich will Sie jetzt gar nicht da auf das jetzt hier alles nochmal wiedergeben, was die KI-Verordnung hier versucht zu definieren. Es geht vor allen Dingen auch um Chancen und Risiken von KI. Und es ist nicht nur eine technische Kompetenz, die KI-Verordnung vorgibt, sondern sehr wohl auch die der Folgenabschätzung. Und wenn man sich dann auch die aktuelle Kompetenzdefinition der EU-Kommission, der OECD anschaut, auch dort wird nochmal darauf hingewiesen, es geht hier auch darum, Vorteile, Risiken und ethische Implikationen kritisch zu bewerten. Wir können also auch sagen, KI-Kompetenz kurz gesagt meint, wir müssen über ein technisches, ein wirtschaftliches, ein rechtliches und ethisches Wissen von KI verfügen. Wir brauchen anwendungsbezogene Fähigkeiten, die müssen wir uns aneignen. Und wir müssen in der Lage sein, die gesellschaftlichen und individuellen Chancen und Risiken reflektieren zu können. Also wir müssen auch interdisziplinär von verschiedenen Perspektiven an das Thema KI-Kompetenz. Ja, laut der Bitkom-Studie verwenden inzwischen 2/3, nämlich 67% der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ab 16 Jahren zumindest hin und wieder generative KI. Im vergangenen Sommer waren es nur 40%. Unter den Erwerbstätigen nutzen 74% generative KI für private Zwecke. Im vergangenen Jahr lag der Anteil noch bei 39%. Und erstmals setzt mehr als jede zweite KI auch im Job ein, nicht selten ohne Wissen des Arbeitgebers. Nun mal ein ganz fiktives Szenario. Stellen Sie sich doch mal vor, ein Soldat hätte Probleme mit seinem Vorgesetzten. Seiner Meinung nach ist er wichtigtuerisch, egoistisch und ignorant. Er weiß nicht, wie er mit der Situation klarkommen soll. Da er sich niemandem anvertrauen will, wendet er sich an ChatGPT. Er schildert seine Situation, bittet die KI um Hilfe. Handelt er richtig? Was sind mögliche Folgen? Wir haben dieses Thema momentan in ganz vielen Berufen, in ganz vielen Kontexten, privat, wie auch immer, wo man eben denkt, es könnte mir ja dabei helfen, Impulse zur Selbstreflexion zu bringen, also dass man die Situation schneller einordnen kann, dass man seine eigenen Emotionen sortieren kann, dass man Lösungssätze erkennt. Vielleicht strukturiert auch die KI für mich die Ratschläge und gibt mir Tipps zur Konfliktbewältigung, zur Kommunikation oder zum Stressmanagement, ohne dass ich da jemand anderen noch fragen muss. Aber wie sieht es andererseits kontra auch aus? Also erstmal Privatheit, ja. Daten, die an ChatGPT sind, sind nicht mehr privat. Wir können die nicht mehr einholen. Sind sie anonym und sicher? Nein, natürlich nicht. Eine KI ist auch nicht vertrauenswürdig, weil sie kann zwar Strategien vorschlagen, aber das ja nicht in der emotionalen Tiefe. Da wäre also ein vertrauenswürdiger Mensch sinnvoller. Und eine KI kennt nicht die Dynamik im Detail, der Kontext fehlt oftmals. Und wir haben tatsächlich zumindest aus Studien das Risiko der Isolation. Wenn man sich an die KI wendet, bleibt das Problem möglicherweise ungelöst und die Frustration könnte wachsen. Und ich habe Ihnen hier nur eine Studie mitgebracht. Es war eine amerikanische Studie, 4 Wochen Langzeitstudie mit 981 Teilnehmerinnen. Da wurden Text- und Sprachinteraktionen mit ChatGPT untersucht. Und Teilnehmende wurden gebeten, täglich mindestens 5 Minuten mit einem erweiterten Sprachmodus für flüssigere, natürlich wirkende Gespräche in Echtzeit zu kommunizieren. Mal persönlich, mal neutral, mal frei gewählte Themen. Wer mehr Zeit mit dem Chatbot verbrachte, fühlte sich aber dann mehr einsam, hatte weniger Sozialkontakte und empfand eine höhere emotionale Abhängigkeit von KI. Also das Thema Abhängigkeit kann hier durchaus eine Rolle spielen. Nun, kann KI moralisch sein? Das ist ja auch unsere Frage mit. Was wir auf jeden Fall wissen ist, KI kann unmoralisch sein. Nur wenige Stunden nachdem der von Elon Musk Firma XAI entwickelte KI-Chatbot Grok ein Update erhalten hatte, bei dem politische Korrektheit gezielt abgeschwächt wurde, musste XAI die Textausgabe von Grok stoppen. Die Maßnahme wurde notwendig, weil Grok sich selbst mehrfach als Mecha-Hitler bezeichnete, antisemitische und rassistische Verschwörungstheorien verbreitete und sogar Konzentrationslager verteidigte. Der Chatbot verfasste Lobeshymnen auf Adolf Hitler, öffentlich für jeden einsehbar auf der Plattform X. Natürlich kann sie aber auch werteorientiert gestaltet werden und damit moralische Prinzipien widerspiegeln. Da sind wir also an diesem Punkt von Ethics by Design. Man versucht hier also letztendlich Tools, Produkte, Artefakte so zu gestalten, dass sie werteorientiert sind, mit einer gewissen auch iterativen, also immer wieder überprüfenden Art und Weise und versucht vor allen Dingen eben auch alle Betroffenen, die von so einer Technologieanwendung eben damit konfrontiert sind, mit einzubeziehen. Wir haben sowas mal gemacht mit Start-ups. Das ist hier von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien auch gefördert worden, also für Start-ups. Gerade neu habe ich auch mit veröffentlicht ein Companion über Ethics by Design und wir haben ein Forschungsprojekt, das jetzt auch in die Abschlussphase kommt. Da geht es um die Frage, dürfen im Nachrichtenjournalismus künstliche bzw. synthetisierte Stimmen von Nachrichtensprechern entwickelt werden und wenn ja, wie sollen diese gestaltet werden? Ja, alles sozusagen Aspekte, wo es darum geht, wie kommen die Werte in die Technologie. Und damit komme ich zum Abschluss. Wir Menschen sind narrative Wesen. Das hängt schon damit zusammen, dass unsere Biografie, die Welt und unsere Phänomene, die wir eben versuchen zu erfassen, häufig in Form von Narrativen formuliert sind. Das ist auch bei KI der Fall. Sowohl Hoffnung, Erwartung und Ängste sind immer an Narrativen gebunden. Und ich habe Ihnen hier zum einen mal das Prometheus-Narrativ quasi gezeigt. Prometheus deshalb, weil er brachte in der griechischen Mythologie den Menschen das Feuer, die Schrift und Zahlen. Und damit war ein gewaltiger Sprung in der Geschichte der Menschheit vollzogen. Auch Microsoft nannte seine Methode, um den OpenAI, das Modell zu erarbeiten, Prometheus. Hier geht es vor allen Dingen darum, dass uns versprochen wird, KI bzw. die Systeme werden effektiver, sie werden leistungsfähiger, sie sind komfortabler, sie sind einfacher. Demgegenüber haben wir die sogenannte Büchse der Pandora-Narrative. Hier geht es vor allen Dingen um die Ängste, um dystopische Erzählungen, quasi gleichsam dem Wesen des Goetheschen Zauberlehrlings, der ja sagte, ja, die Not ist groß, die ich rief, die Geister werde ich nun nicht los. Hier wird vor allen Dingen ein Kontroll- und Autonomieverlust befürchtet, vor allem wenn eben nicht transparent und erklärbar ist, wie KI zu ihren Berechnungen kam. Vor allen Dingen wird auch der Trend zu mehr Überwachung formuliert, vor allen Dingen in autokratischen, autoritären Systemen. Auch die Destabilisierung von Demokratie wird angesprochen, der Verlust von Arbeitsplätzen und natürlich auch das Thema der roten Linien. Inwieweit darf KI oder soll KI in Krieg eingesetzt werden? Die Ukraine dient hier gerade als Experimentierfeld für viele ausländische Unternehmen, sodass die Time bereits titelte The First AI War, der erste KI-Krieg. Beide Narrative blenden aber aus meiner Sicht, weil sie eben auch so antipodisch sind, so gegensätzlich sind, die blenden aus, dass es eben auch vielleicht einen goldenen digitalen Mittelweg geben könnte, wo wir eben weder ein zu viel noch ein zu wenig von KI quasi umsetzen sollten. Wir sollten vor allen Dingen eben auch hier KI nicht zum Eigennutz anwenden, sondern im sozialen Handeln und in der Entwicklung einer immer wieder zu überprüfenden Haltung. Und eine zeitgemäße Lesart dieses digitalen oder goldenen Mittelwegs wäre, dass wir eine wertebezogene und ausbalancierte KI brauchen, dass wir eben das Verhältnis zwischen einem zu viel und einem zu wenig an KI-Technologie immer wieder austarieren und auch mögliche Folgen für die Gesellschaft vorab auch schon uns besser bewusst machen. Wir sollten dabei auch eben bedenken, dass es darum geht, die Grundwerte weiter zu sichern, also auch die gesellschaftlichen Herausforderungen wie politische Destabilisierung, Kriege, Ressourcenknappheit, Migration und Bildungsnotstand zu bewältigen. Hier könnte KI natürlich schon helfen. Aber die Frage ist, in welcher Form? Auch die Entscheider und Akteure, die KI entwickeln, managen, einsetzen, sollten in ethischen Fragen fortgebildet werden und eine Haltung entwickeln. Und wir brauchen keinen Big-Tech-Mythos für die Zukunft, sondern wir brauchen eine Zukunftsvision, in dem KI auch für das Gemeinwohl da ist und zuträglich ist. KI muss den Menschen nützen, nicht sie kontrollieren. Und es muss verhindert werden, dass Menschen wie Maschinen behandelt werden. Und zum Schluss nur ein kleines Projekt, auf das ich Sie hinweisen will. Gerade haben wir für Schulen die 10 Gebote der KI-Ethik entwickelt. Das Storybook ist gerade im Druck, also ein kleines Büchlein, wo dann jedes Gebot nochmal in Bezug auf eine Alltagsgeschichte erklärt wird. Und ich habe auch noch ein paar Exemplare mehr, die kann ich Ihnen nachher, wenn Sie möchten, können Sie sich auch nochmal anschauen. Ja, und wer von Ihnen Interesse hat oder weiß, dass jemand so etwas braucht, wir haben eben hier dieses KI-Kompetenzzertifikat, wo wir eben auch verschiedene interdisziplinäre Perspektiven für die KI-Kompetenzschulung einbringen wollen. Und damit noch ein kleiner Literaturtipp. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, liebe Kameradinnen und Kameraden, meine Damen und Herren, wir wollen mit dem nächsten Abschnitt unseres Nachmittages fortfahren mit einer Podiumsdiskussion. Und Frau Dr. Schilling hat die Diskutanten und Diskutantinnen bereits vorgestellt, Herrn Professor Dr. Bernhard Koch, Frau Balthasar und Frau Professor Dr. Grimm haben wir ja gerade auch im Vortrag schon gehört. Wir werden es jetzt zunächst einmal so machen, dass wir miteinander ein paar Fragen diskutieren werden, wollen dann aber auch relativ zügig diese Runde auch öffnen, damit Sie die Fragen stellen können, die Ihnen nach diesem Vortrag unter den Nägeln brennen. Wenn ich darf, würde ich anfangen mit einer Frage an dich, lieber Bernhard. Denn du hast ja, wir haben ja auch jetzt im Vortrag schon eine ganze Menge auch über autonome Systeme gehört. Wir haben auch die ganz klassischen Gedankenexperimente dazu gesehen. Du hast dich ja sehr intensiv gekümmert um auch Fragen der Debatte um KI in Waffensystemen und hast das begleitet über viele Jahre und auch bearbeitet. Was mich mal interessieren würde, wäre die Frage, welche Chancen gibt es denn überhaupt, beispielsweise KI gesetzlich? Und dann wäre die nächste Frage ethisch und rechtlich, ja, wie hängt das zusammen, zu reglementieren? Wie ist das eigentlich? Bei Waffensystemen stellt das ja bis heute eine erhebliche Herausforderung dar, wenn wir mal diesen Bogen jetzt auch in den militärischen Kontext schlagen dürfen, im Zivilen. Sie haben über die Autos gesprochen, bei uns sind das die Waffensysteme. Wie lässt sich oder lässt sich das überhaupt gesetzlich reglementieren?
Grüß Gott zusammen. Ich glaube, da sind wir schon in einer sehr, im Kern sozusagen einer dessen, was Ethik da machen kann, wo sie oder was sie vielleicht auch nicht machen kann. Ja? Also wenn wir hergehen und sagen, wir wollen sie reglementieren, dann fallen mir sozusagen bei Waffensystemen schon mal zwei große globale Felder ein. Ich mache mal das allererste, das betrifft im Grunde genommen KI ganz insgesamt und ich bin sehr gespannt, wie Sie, Frau Professor Grimm, das sehen. Das ist nämlich so, wenn wir Normen aufstellen, dann tun wir das in Sprache. Ja? Wir verfassen die in irgendwie in, was wir nennen, normative Sätze. Und die Sprache, die wir verwenden, kommt aus unserer menschlichen Lebenswelt. Wenn wir also, zum Beispiel hat man das in den vergangenen Koalitionsverträgen drin, hat man gesagt, wir wollen uns sozusagen auf völkerrechtspolitischer Ebene, im außenpolitischen Teil kommt das vor, wollen wir uns dafür einsetzen, dass Maschinen, die selber über Leben und Tod entscheiden, dass diese Maschinen geächtet werden. Jetzt haben wir da überall die Begriffe, aber Maschinen, die über Leben und Tod entscheiden. Der Entscheidungsbegriff ist etwas, was wir, so sehe ich es jetzt von meinem philosophischen Hintergrund her, was wir aus unserer Lebenswelt heraus kennen. Wir wissen, was wir tun, wenn wir uns entscheiden. Ja, also, aber wenn wir es erklären müssen, das ist ein bisschen wie mit Augustinus und der Zeit, ja, wenn wir es erklären müssen, dann sagen wir, was ist denn das eigentlich, wenn wir wägen Gründe gegeneinander ab, ja, das ist alles schon ungewöhnlich, ja, Gründe. Haben Maschinen, hat Robotik, hat Software, hat die Gründe? Ja, also wir übertragen einen Begriff, den Entscheidungsbegriff hier sozusagen auf so eine Maschine. Wenn wir also so eine Norm aufstellen, dann haben wir es hier irgendwie mit einer Metapher, ja, wir haben es mit einer Metapher zu tun und die Gefahr besteht halt jetzt immer, dass man gewissermaßen dann sagt, naja, fällt überhaupt das, was hier passiert, ja, der Vollzug dieser Maschine, fällt der überhaupt unter den Ausdruck, den wir dafür verwenden? Denn in einem gewissen Sinn haben eben Maschinen keine menschliche Intelligenz und sie entscheiden nicht menschlich und so weiter. Also das ist schon mal das allererste, dass wir dass wir uns fragen müssen, wie kommen wir denn überhaupt mit unserer Sprache an das heran, was da in der Maschine passiert. Und deshalb waren dann, um auf die autonomen Waffensysteme zurückzukommen, als man da also angefangen hat, im Zusammenhang mit den UNO-Waffenkonventionen, also Verhandlungen aufzunehmen. Das ist jetzt völkerrechtspolitisch eh alles ziemlich aussichtslos in der jetzigen Konstellation, aber vor 7, 8 Jahren hat man da noch Hoffnungen gehabt. Hatten die als erstes mal Riesenprobleme, da überhaupt definitorisch an das Phänomen autonomes Waffensystem heranzukommen. Wir haben das auch auf anderen Gebieten. Ja? Also wir fordern beispielsweise irgendwie Trustworthy AI in der EU oder so. Das ist alles gut. Also ist auch gut gemeint. Ja? Ich will nicht irgendwie sagen, das ist Blödsinn oder sinnlos oder zwecklos oder irgendwie sowas. Das ist schon richtig. Nur, was heißt das eigentlich? Trustworthy, vertrauenswürdige KI oder Explainable AI. Wir sehen, gerade in der Medizin zum Beispiel, wir sehen, da passiert irgendwas, ja. Die Resultate von der KI sind eigentlich saugut, aber wir wissen nicht, wie sie zustande kommen. Also sagen wir, dann soll es mir halt die KI erklären. Ja, wir sagen also, die KI soll noch eine Zusatzfunktion haben, die soll mir nämlich auch noch sagen, wie sie zu den Ergebnissen kommt. Aber auch das ist gar nicht mal so unproblematisch, denn natürlich könnte eine KI auch lernen, mir gewissermaßen etwas zu präsentieren, was ich als Erklärung akzeptiere. Das muss noch lange nicht das sein, wie die KI zu dem Ergebnis kommt, sondern sie könnte gewissermaßen, wenn man so will, nebenher, ja, aus der Seitenlinie, könnte sie eben neben dem guten Ergebnis, sagen wir mal, es ist ein gutes Ergebnis, ja, ein diagnostisches beispielsweise, könnte sie auch noch lernen, mir eine Erklärung zu geben, von der ich sage, saugute Erklärung. Ja, also das ist unglaublich problematisch. Deshalb ist, also ja, es ist schon so ein bisschen wie bei Tom Cruise in Mission Impossible, ja, mit Truth is vanishing, ja, wo geht die Wahrheit hin? Und der Folgesatz heißt ja, War is coming, und da könnte man dann auch noch drüber reden. Aber das ist sozusagen die eine Seite, ja, wie greifen wir das Phänomen überhaupt sprachlich adäquat, weil eben unsere Begriffe sozusagen aus einer Lebenswelt des Menschen kommen. Und das andere ist natürlich bei autonomen Waffensystemen im Besonderen natürlich dann auch die Frage, haben wir überhaupt ein gemeinsames Interesse, haben wir überhaupt eine Chance, dass man es völkerrechtspolitisch eben durchsetzen kann. Es ist ja so, wenn man an irgendeiner Stelle gewissermaßen eine einseitige Beschränkung vornehmen würde, dann hat man halt im Konfliktfall, und das ist halt anders als beispielsweise bei anderen KI-Anwendungen, wird man sich dann ja auch wirklich in einen Nachteil begeben, wenn man so will, jetzt mal auch wieder ein bisschen übertragen gesagt, fast in einen existenziellen Nachteil, ja. Also ein Nachteil, der eben auch bedeuten kann, dass man dann eben auch militärisch oder im Hinblick sozusagen auf die militärischen, ja, Ziele deutlich in den Rückstand gerät. Und da ist im Augenblick wohl kaum sozusagen die Bereitschaft da zu sagen, wir sehen hier sozusagen ein so großes universales Interesse, dass wir uns da entsprechend binden lassen, wie wir es vielleicht mal bei der Nuklearbewaffnung hatten, ja, oder wie man es eben auch hatte, als man sich aufs humanitäre Völkerrecht beispielsweise verständigt hat, weil man gewissermaßen noch das Gemeinsame sehen konnte, ja, weil man irgendwie wusste, vom Untergang gewissermaßen der Menschheit profitiert niemand, da profitieren wir auch dann nicht, wenn wir Sieger sind. Aber bei der KI sieht es offenbar ein bisschen anders aus, da ist immer noch bei jedem Player irgendwie die Hoffnung da, dass man sich selbst den Vorteil verschaffen kann, der dann eben einen bestimmten Vorsprung eben auch bringt.
Das war ja in einem anderen Kontext eigentlich genau das, was Sie auch im Hinblick auf die Reglementierung, ja, bestimmter Programme, ja, gesagt hatten, ja, die wir bei den Medien bei 30% haben, und es gelingt uns dort nicht, das zum Beispiel im Hinblick auf Google oder wie auch immer zu reglementieren. Eine Frage, das würde ich ganz gerne aufgreifen von dem, Bernhard, was du gesagt hast, und gerne an Frau Professor Grimm weitergeben, ist, du hast von dem Begriff der Entscheidung gesprochen. Ich als Phänomenologe würde von dem Phänomen der Entscheidung sprechen, aber das sei völlig dahingestellt. Wie sehen Sie das? Diese Diskurse, die wir im Rahmen auch einer KI-Ethik führen müssen, zum Beispiel über so ein Phänomen wie Entscheidung oder wie ein Phänomen des Handelns oder auch der Intelligenz, Sie haben das im Vortrag genannt, lernen wir Menschen im Umkehrschluss dort auch noch mal vermehrt etwas über uns selbst, indem wir sagen, die Frage nach der künstlichen Intelligenz leitet uns dazu an, auch noch mal die Frage nach der Intelligenz des Menschen zu stellen?
Das hatte ich schon ein bisschen bei der Frage, was unterscheidet uns von KI, in den Raum gestellt. Wir kommen ganz schnell zu der Frage, was ist der Mensch, was haben wir für ein Menschenbild? Beziehungsweise haben wir unterschiedliche Menschenbilder, die haben wir ja auch. Das glaube ich auf jeden Fall in der Auseinandersetzung jetzt mit dem. Für mich ist es auch der Begriff Entscheidung. Wir haben ja auch momentan die Situation, dass auch von Seiten der Informatik gesagt wird, KI entscheidet, KI nimmt wahr, KI lernt, KI ist menschenähnlich. Also wir sind dauernd in Begrifflichkeiten, die dem Menschen zu eigen sind, währenddessen die KI eigentlich nur Wahrscheinlichkeiten berechnet. Und natürlich auch, aber vielleicht kann es auch nochmal Frau Balthasar auch nochmal ausführen, von ganz anderen Logiken ausgeht, beziehungsweise anderen Wegen, Prozessen, wie das ein Mensch machen würde. Und diese Übersetzung oder dieser Wunsch, sie möge doch bitte erklären, wie ist sie zu dem oder jenem Ergebnis gekommen, halte ich auch für problematisch. Es gibt ja einen eigenen Forschungszweig, der nur mit der Erklärbarkeit von KI-Ergebnissen sich befasst, weil dort, so wurde mir zumindest von Seiten der Informatik gesagt, Erklärung jetzt nicht unbedingt heißt, dass der normale Mensch, der jetzt kein Informatikstudium hinter sich hat, das dann begreifen würde, wenn die KI es erklärt, weil diese Art von Erklärung wäre wieder in dem Kosmos eines mathematischen oder wie auch immer Informatiksystems zu sehen. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns verabschieden von der Hoffnung, dass wir begreifen, dass KI in die oder in die andere Richtung etwas berechnet hat, sondern wir sollten uns auch noch mal darauf verständigen, was ist die Grundlage dafür, dass sie eben überhaupt bestimmte Berechnungen anstellt. Also mit was für Daten wird sie gefüttert? Da sehe ich ja noch am ehesten die Möglichkeit, auch wenn wir von autonomen Waffen sprechen, mit was sind denn das für Daten? Welche Voraussetzungen sind da in diesen Trainingsdaten enthalten? Und inwieweit ist es zumindest versucht worden, hier bestimmte Biases und Diskriminierungen rauszuholen, ja. Ansonsten sind natürlich aus ethischer Sicht autonome Waffensysteme sowieso außerhalb des Bereichs, ja, also weil die Kontrolle des Menschen damit ja komplett außen vor ist, und genau das ist es ja, was wir eigentlich nicht wollen, ja. Ich sehe aber auch noch einen zweiten Punkt der Kooperationsproblematik, sei es bei Waffensystemen oder bei einer Diagnose eines Tumors. Wir werden ja immer mehr in die Situation kommen, dass wir einen Vorschlag einer KI sehen, zu sagen, das ist positiv oder negativ. Und welche Erfahrung haben wir da noch, ich sage mal Erfahrungskompetenz, um diesen Vorschlag sozusagen als Urteil dann auch anzunehmen. Ja? Also sind wir noch so intelligent zu beurteilen, ob die KI recht hat oder nicht. Und dann werden eine ganze Reihe an Problemen entstehen in Frage der Verantwortung etc. Wenn ich mich als Arzt darüber hinwegsetze und sage, nein, meine 20-jährige Erfahrung sagt mir, das ist kein Krebs. Ja. Also wie verhält sich das dann von eben auch der Frage der Entscheidung? Oder würde ich dazu tendieren zu sagen, nee, also die KI ist mittlerweile so gut, dann bin ich wohl doch nicht auf der richtigen Seite. Also diese psychologischen Momente werden eine Rolle spielen, egal in welchen Kontexten, immer wenn wir mit KIs zusammenarbeiten, wo es um solche Beurteilungen geht. Und je mehr die am Menschen dran sind, diese Beurteilungen, Bewertungen, desto ethisch problematischer.
Vielleicht im Anschluss an diese Ausführungen von Ihnen hätte ich direkt noch eine Frage. Denn Frau Professor Grimm, Sie haben ein Buch geschrieben zusammen mit Tobias Keber und Oliver Zöllner mit dem Titel Digitale Ethik. Wir haben es auch eben gesehen im Vortrag, das Cover Leben in vernetzten Welten. Und etwas von dem ich mir vorstellen könnte, dass es auch eine Frage ist, die den einen oder anderen Zuhörer interessiert. Wir sprechen ja einerseits von digitaler Ethik, andererseits von einer Ethik der KI. Sie haben es kurz angesprochen, dass die Ethik der KI eine Bereichsethik ist, die vielleicht also der digitalen Ethik zugeordnet ist, dazugehört. Aber vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen. Also zur digitalen Ethik einerseits, zu KI oder Ethik der KI andererseits. Ist das eigentlich wichtig, hier zu differenzieren? Und wenn ja, warum?
Da würde ich sagen, sind so die Graubereiche relativ groß, weil ja schon in der KI-Verordnung die Definition, was KI ist, auch sehr breit gefasst wurde. Ja. Und je nach Position oder Schulung sagen die einen nur das, dieser Teil, die anderen sagen, nein, wir wollen es möglichst breit halten. Also sie haben sozusagen durchaus große Überlappungsbereiche, sodass also keine scharfe Trennung zwischen KI-Ethik und digitaler Ethik aus meiner Sicht zu sehen ist. Aber dieses Selbststeuernde ist ja das, was für KI so bezeichnend ist. Und deshalb in dem Bereich natürlich sich andere Fragen stellen als vielleicht im allgemeinen anderen Digitalisierungskonzepten.
Jetzt würde ich ganz gerne einmal eine Frage auch an Frau Balthasar richten. Frau Balthasar, Sie kommen ja aus einem konkreten Anwendungsbereich. Also Sie haben eine ganz konkrete Anwendungsperspektive, auch im Hinblick auf künstliche Intelligenz. Sie sind in verschiedenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten tätig, unter anderem auch bei unserem Institut für Wehrmedizinische Ethik an der Sanitätsakademie. Sie haben es jeden Tag mit der Frage nach dem Umgang mit KI zu tun. Spielen eigentlich ethische Überlegungen, so wie wir das jetzt auch im Vortrag von Frau Professor Grimm gehört haben, in Ihrem beruflichen Alltag oder dem Ihrer Kolleginnen und Kollegen eine Rolle? Und wenn ja, wie können wir uns das eigentlich vorstellen?
Also in meinem Alltag ja, weil ich bei Ihnen am Institut bin. Im Kontext der Informatik nein. Also das ist zumindest zu der Zeit, als ich studiert habe, war es gar kein Thema. Jetzt ist es so, dass Ethik immer mehr Thema wird. Also ich kann es nur für München sagen beispielsweise, dass die Studierenden die Möglichkeiten haben, sogenannte ethische Zertifikate zu erwerben, wenn sie in den Naturwissenschaften studieren. Also gibt es dann Kooperationsverträge zwischen der TUM und der Hochschule für Philosophie beispielsweise, wo dann eben Studierende sagen können, oh, ich beschäftige mich mit Robotik, ich beschäftige mich mit künstlicher Intelligenz. Ich möchte aber auch, dass das, was ich da tue, was ich da studiere, dass das irgendwie einen Impact hat. Aber ich habe keine Ahnung davon, was da für theoretische Grundlagen dahinter stecken. Ich möchte mich damit mehr beschäftigen. Dann gibt es da eben Anknüpfungspunkte. Aber es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man Kurs wie programmiere ich KI belegt, dass man dann automatisch auch den Kurs, wie mache ich das ethisch, belegen muss oder müsste. Also sowas gibt es nicht.
Das ist ja tatsächlich etwas, der Bernhard kann vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen, was wir bei verschiedenen also Entwicklungsprojekten auch sehen oder immer wieder sehen. Und Frau Professor Grimm, Sie haben das Stichwort Ethics by Design auch genannt. Wir haben das am Institut, also Beispiele dafür, dass es so etwas gibt wie eine Embedded Ethics in solchen Entwicklungs- und Forschungsprojekten, wo man früher vielleicht das Votum einer Ethikkommission am Anfang hatte oder am Ende. Und heute sind es Ethical Advisory Boards, so nennt man das, die so einen Entwicklungs- oder Forschungsprozess über den Gesamtprozess hin begleiten. Weil man vielleicht am Anfang eines solchen Entwicklungs- oder Forschungsprojektes noch gar keine Vorstellung davon hat, welche ethischen Fragen dort eigentlich aufschlagen können. Und gerade wenn es darum geht, das werden Sie besser wissen, Frau Balthasar, entsprechende Algorithmen zu programmieren, wenn ich bestimmte Werte habe, die mir wichtig sind in einem solchen Prozess, dann muss ich zunächst einmal diese Werte kennen und die muss ich auch irgendwie in einem solchen Algorithmus abbilden. Wenn ich das da nicht hineinprogrammiere, dann habe ich das am Ende dort nicht drin, wenn ich nicht bestimmte rote Linien, die vielleicht das humanitäre Völkerrecht oder auch die Genfer Konventionen vorgeben, in einen solchen Algorithmus hinein integriere, dann habe ich die nicht.
Ja? Vielleicht könnte ich dann ein Beispiel dazu nennen. Also in der Informatik ist es ja so, wenn man was programmiert, man muss der Maschine jeden Schritt vorgeben. Ich muss jedes Strom an, Strom aus, muss ich praktisch mit einer Codezeile belegen. Ich muss jede Schleife extra machen. Und wir haben vorhin dieses Beispiel mit dem Fahrzeug gesehen und der Wand, wo man dagegen fahren kann, oder eben die 5 Personen, die man umnieten kann. Wenn ich jetzt Informatiker bin und ich beschäftige mich mit autonomem Fahren, ich habe heutzutage in so einem Fahrzeug so um die 200 verschiedenen Steuergeräte, die müssen alle miteinander kommunizieren, um entscheiden zu können, okay, Wand, Menschen. Dann heißt es für mich als Programmierer, ich müsste rein theoretisch sagen, okay, also wenn auf dem Sensor links vorne 2 Personen erkennbar sind, dann löst die Bremse aus, jetzt ganz vereinfacht gesagt. Aber das muss ich dem natürlich vorher sagen, bevor sowas passiert, zum einen, und zum anderen sind es dann ja immer Varianten. Also sage ich das, okay, das mache ich schon, wenn dann Schatten erscheint, mache ich das, wenn das eine Gruppe ist von Menschen, die alle so Kinder sind beispielsweise, oder mache ich das nicht bei Menschen, die in Rente sind? Also ich muss das immer differenzieren. Und dann kommt eine ähnliche Frage, die Frau Grimm auch schon aufgemacht hat, und zwar: Würden Sie ein Auto kaufen, von dem Sie wissen, dass, wenn Sie auf eine Kindergartengruppe zufahren, dass sie gegen die Wand fährt? Und das müssen wir uns als Entwickler fragen.
Ganz, ganz schwierige Fragen. Ja, ich bin mir sicher, da hat der ein oder andere von Ihnen auch noch eine Anschlussfrage zu, wenn wir das jetzt gleich öffnen werden. Ich hätte noch eine Frage an dich, Bernhard. Und zwar, du hast es angesprochen, wie schwierig das eigentlich ist, auch bestehende Reglementierungssysteme, für uns im militärischen Kontext ganz wichtig natürlich das humanitäre Völkerrecht und die Genfer Konvention, ja, dahingehend weiterzuentwickeln. Ja. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also HVR bzw. Genfer Konventionen, die für uns ja auch im Sanitätsdienst eine immens wichtige Rolle spielen, sind die anschlussfähig für diese aktuellen Diskussionen um die KI? Und wenn ja oder nein, wie kann sowas eigentlich ausschauen?
Ja, auch wieder, ich kann, vermutlich gebe ich jetzt eine völlig verkürzte Antwort. Das ist immer das Problem. Natürlich gibt es Anschlüsse, die auch im Recht selber geschaffen sind. Ja, also was das humanitäre Völkerrecht beispielsweise anbelangt, der Artikel 36, glaube ich, ist es im Zusatzprotokoll 1, das ist praktisch der Basistext jedenfalls für uns, ja, des humanitären Völkerrechts, der sieht ja vor, dass sozusagen jedes neue Waffensystem und so weiter darauf überprüft werden muss, ob es vereinbar ist mit den Regeln der Konvention. Also beispielsweise indiskriminatorische Waffensysteme dürften dann einfach auch nicht erlaubt sein, schon wieder nach diesem Artikel. Und dann haben wir eben auch in den Präambeln, und das ist ja ein großer Topos im humanitären Völkerrecht, die Martensche Klausel: Es darf nichts verwendet werden, was sozusagen dem Gewissen der Menschheit eklatant widerspricht, ja, weit gesprochen. Also da sind natürlich solche Möglichkeiten geschaffen. Ja, jetzt sozusagen das, was mir dann natürlich noch zusätzlich alles durch den Kopf geht bei diesen Dingen. Ja, das beispielsweise das Verantwortungsthema. Wir stehen natürlich jetzt mit der KI, jetzt vorher hatte ich das mit der Entscheidung gebracht, nur nebenbei, natürlich ist Entscheiden ein menschliches Phänomen, aber wir beziehen uns halt mit einem Begriff darauf. Das heißt, sobald wir es halt irgendwie in eine textliche Form bringen, verwenden wir so einen Begriff. Und so ist es auch mit Verantwortung. Ja, wir kennen das natürlich auch als ein existenzielles Phänomen, uns verantwortlich fühlen, aber wir können es natürlich auch als rechtliche Verantwortung, moralische Verantwortung und so weiter, können wir das natürlich auch irgendwo sozusagen auch fixieren, also in Texten außer uns selber gewissermaßen fixieren. Und solche Verantwortungsbezüge sind natürlich im Recht auch hergestellt. Ja, jetzt im humanitären Völkerrecht gilt grundsätzlich eigentlich eher sozusagen eine Staatenverantwortlichkeit, aber die gilt jetzt nicht, wenn es beispielsweise um die Strafgerichtsbarkeit geht. Also nach dem römischen Statut kann man eben auch individuell verantwortlich sein für Kriegsverbrechen und die anderen Straftatbestände, die das Völkerstrafrecht eben so kennt. Und das ist natürlich dann das nächste Feld, ja. Also wie viel Verantwortungsraum lässt uns die KI noch? Ja, das ist schon sehr, sehr ernst zu nehmen, weil ich jetzt, um das Beispiel von Frau Grimm aufzunehmen, wenn ich jetzt also Arzt wäre und ich weiß, ich habe eine unglaublich leistungsfähige diagnostische KI, auch nicht mal so ganz wüsste, ob meine vielleicht begrenzte Erfahrung als Mediziner jetzt ausreichend wäre, um der KI zu widersprechen. Ja? Ich erlebe ja vielleicht, dass ich mich selber auch schon ein paar Mal geirrt habe. Und die KI erlebe ich als funktional extrem leistungsfähig, sodass mir auch so ein bisschen die Gründe schwinden, warum ich eigentlich einer KI widersprechen sollte. Vor allem, wenn ich dann noch bedenke, dass es ja auch enorme Folgen hätte, wenn man der KI widerspricht und sich vertut. Ja, dann würde nämlich auch der Vorwurf erhoben werden und sagen, warum, du hast es doch die KI, eigentlich wusstest du es ja besser, wusste. Ja? Das heißt Wissen in dem Zusammenhang. Also so ein bisschen ist schon die Gefahr da, dass uns künstliche Intelligenz auch so ein bisschen Handlungsurheberschaft und damit eben auch Verantwortlichkeit. Ja, wie soll man, wir empfinden es jetzt so, also ich spreche da halt auch in der Metapher entzieht, ja, gewissermaßen entzieht. Ich habe das nicht mehr so. Und das wäre ja dann sozusagen etwas, was ich also dann auch in deine Forschungsfelder rüberreichen würde. Wie ist es, wenn ich beispielsweise für etwas verantwortlich gemacht werde, wo ich effektiv gar nicht viele Entscheidungsoptionen hatte? Ja, ist das nicht etwas, was dann eben auch bei mir sowas wie, ja, moralische Verletzung oder so auslösen könnte, ja? Also das finde ich schon alles sehr spannend und bedenklich. Aber das heißt nicht, ich will nicht nur ein negatives Bild zeichnen, ja? Das heißt natürlich nicht, dass wir KI nicht einsetzen sollten. Ich sage ja, also sehr, wenn die KI diagnostisch noch leistungsfähiger ist wie ein guter Mediziner, ja, dann würde ich als Patient auch wahrscheinlich wollen, dass man die KI benutzt. Das ist ja klar. Oder auch, was ich vorher zu den Waffensystemen gesagt habe, es ist nicht so, dass wir gewissermaßen überhaupt keine Möglichkeit haben, operationalisierbare Kriterien, die bräuchte man ja dann, also zu etablieren. Ja, das ist nicht so, dass man sie gar nicht hätte, aber es ist doch sehr viel schwieriger. Also wenn es halt um ja, Nuklearwaffenabkommen, da kann man halt sagen, wir zählen irgendwelche Sprengköpfe durch und so, aber das ist halt alles auch nichts mehr mit Zahlen. Ja, welche Software ist da verbaut? Das ist schon sehr schwierig. Und wie kontrollieren wir es? Was haben wir da für Mechanismen und für Zugänge? Also es ist komplex, ja, aber nicht aussichtslos.
Frau Professor Grimm, Sie wollten da noch...
Vielleicht noch einen Gedanken dazu reingebend. Es ist ja nicht nur dieses Übersetzungsproblem beziehungsweise Entscheidungsproblem oder technische Andersartigkeit eben der KI, sondern wir haben ja eine gesellschaftliche Herausforderung dahingehend, welchen Raum wir der KI geben wollen. Wenn ich davon ausgehe, in Schulen fehlt es an Lehrerinnen, Lehrern. Lehrkräfte sind Mangelware, sind eh überfordert. Ja, die Politik erhofft sich natürlich von KI und Digitalisierung, dass dieser Mangel, dieses Defizit ausgeglichen wird. Genauso ist es im Bereich Gesundheit, Pflege. Also es wird höchstwahrscheinlich so kommen, dass wir, weiß nicht, vielleicht noch schneller, aber spätestens 10 Jahren, wenn Sie auf dem Land leben, wahrscheinlich dann doch über eine KI erstmal eine Diagnose laufen lassen, bevor Sie dann die Chance haben, ins Krankenhaus oder in eine Praxis zu gehen. Ja, weil natürlich diese Systeme wahrscheinlich auch immer noch perfekter werden in Sachen Diagnose und von der Gesellschaft eben auch das als Missstand deklariert wird, aber nur in der Technik, und das immer wieder beim Technik-Solutionismus, also sprich gesellschaftliche Probleme erhoffe ich mir durch die Technik zu lösen. Ich will nicht sagen, dass das grundsätzlich nicht der Fall ist. Technik kann tatsächlich auch viele Probleme lösen, aber nicht alle gesellschaftlichen Probleme lassen sich mit Technik lösen. Und ich glaube, hier wird auch in Zukunft eine große Herausforderung sein, wie wir das aus gesellschaftlicher
auch uns darüber verständigen, wie wir das eigentlich machen. Finden wir es gut, dass wir dann sagen, okay, dann haben wir halt so ein KI-System und das wird schon feststellen, ob ich jetzt eine Hautkrebs habe oder einen Blinddarm gerade irgendwie schnell raus muss. Vielleicht immer noch besser, als wenn ich gar keine Diagnose hätte. Ja? Also es sind ja dann auch so Abwägungsfragen. Aber das eigentliche Problem ist ja, dass ich vielleicht einfach arbeitspolitisch falsche Entscheidungen getroffen habe, ja. Und das immer gleich mit Technik lösen zu wollen, halte ich eben auch für problematisch. Und vielleicht gibt es erstmal andere Lösungen, die effektiver sind.
Also Sie sehen, gesellschaftliche Fragen, die jeden Einzelnen, jede Einzelne von uns betrifft, es muss sich jeder Einzelne von uns damit beschäftigen. Wir müssen miteinander dort in eine Diskussion, in einen Diskurs eintreten, dass wir uns die Frage stellen, was wollen wir dort eigentlich? Und diese Diskussion und diesen Diskurs, den möchte ich hier im Kleinen mit Ihnen eröffnen und jetzt Ihnen auch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen an unsere Referentin, an unsere Diskutantin, unseren Diskutanten hier vorne auf dem Podium. Also wenn Sie Fragen haben an uns hier vorne, sehr, sehr gerne.
Ja, zunächst mal vielen Dank für den tollen Vortrag, Frau Professor Grimm, und für diese sehr anregende Diskussion. Ich möchte nur mal eine Bemerkung noch machen zur KI in der Medizin. Als Arzt, ich bin jetzt nicht mehr so viel kurativ tätig, aber de facto ist es so, dass in diagnostischen Bereichen, wo viele Datenpunkte anfallen oder wo viel Erfahrung notwendig ist, ich tatsächlich schon weiß, dass zum Beispiel KI auflichtmikroskopische Bilder von schwarzen Hautflecken deutlich besser differenzieren kann, ob es nun ein malignes Melanom ist oder ein nicht gefährlicher Krebs, als dass der erfahrenste Dermatologe der Welt in selbst wenn er 100 Jahre praktiziert machen könnte. Also wenn ich mich als Arzt entscheiden müsste, macht die KI meine Hautkrebsdiagnose oder der beste Dermatologe in Deutschland nach Publikation immer KI? Da sind wir schon drüber hinweg. Wie man dann mit der Diagnose umgeht, ob der Arzt vielleicht empathischer dann erklärt, Mensch, das ist schon ein weit fortgeschrittenes Stadium, müssen wir gucken, ob das schon metastasiert ist. Es ist ja schwierig, Sie haben es gesagt, KI kann auch Emotionen und Empathie simulieren. Inzwischen so gut, dass bei Datingportalen, das habe ich neulich eine Studie gesehen, wenn man einen Chatbot KI... Ja. Ach so, so verstehen Sie das. Bild-Zeitung lese ich nicht, aber... Ne? Nein, das war eine interessante Studie tatsächlich, die gezeigt hat, dass ein Chatbot, der auf Datingportalen unterwegs ist, viel mehr Likes kriegt als ein Mensch, der da unterwegs ist. Also das ist ein echt schwieriges Thema. Aber das wollte ich nur sagen zu, da sind wir schon so ein bisschen drüber hinaus. Das gilt für Radiologie, das gilt für Dinge, wo echt viel Datenpunkte anfallen. Die Diskussion, die wir hier führen, ist unheimlich wichtig. Wir müssen nur aufpassen, dass wir in der Flughöhe, in der wir uns hier in dieser Diskussion befinden, tatsächlich auch die Bevölkerung mitnehmen. Denn ich habe immer wieder Diskussionen auch mit Politikern, die dann sagen, na ja, autonome Waffensysteme, um darauf zu kommen. Ein sehr einfaches Argument, was jeder versteht, ist, da lassen wir nicht mehr unsere Söhne und Töchter aufeinander schießen. Das ist menschliches Leid, menschlicher Tod, das lassen wir Maschinen entscheiden und fertig. Das kommt super an bei den Menschen. Wenn man eine Umfrage machen würde in der Bevölkerung, würden sie sagen, ja, das wollen wir. Wir wollen auf keinen Fall Wehrpflicht oder Losverfahren oder dass unsere Söhne und Töchter jetzt wieder in den Krieg ziehen müssen. Da müssen wir drauf reagieren. Das sind politische Fragen, wo Mehrheiten dann möglicherweise politische Entscheidungen auch treffen. Und was den Einsatz angeht, auch da, ich als bekennender Christ und Europäer, der solche kontroversen Diskussionen mag, müssen wir aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden. Wenn hier vorne jetzt ein blonder Mensch aus USA sitzen würde mit wirren Haaren, der würde sagen, America first. Der würde sagen, ich entfessel das, nur damit wir unsere Superiorität in dieser Welt sichern können. I don't care. Und da müssen wir sehen, dass wir als Menschen, die differenziert denken und unsere Freiheit und auch unsere Entscheidungsfreiheit behalten wollen, dagegen ankommen irgendwie. Wir wollen ja wertebasiert, Mehrheiten und demokratisch regiert werden und uns nicht dominieren lassen, nur weil jemand viel mächtigere, vielleicht autonome, durch KI gesteuerte Waffensysteme hat. Ich habe also, wie gesagt, keine Antworten, aber mehr Fragen und echte Bedenken und Sorgen, was diese Diskussion angeht und diese exponentielle Entwicklung, die wir haben in der KI. Je mehr Daten anfallen, je mehr wir ChatGPT nutzen, desto schneller lernt das auch. Wie kommen wir da bei diesen Fragen, die hier gerade aufgeworfen wurden, weiter und können wir das überhaupt noch regulieren?
Es ist ja ganz spannend, in diesem Zusammenhang auch zu sehen, wie wichtig ethische Bildung ist oder auch ethischer Kompetenzerwerb. Wir am Institut sprechen immer ganz gerne von einer Moral Fitness, die man sich erarbeiten muss. Ja. Und können wir das tatsächlich an dieser Stelle auch noch angesichts also dieser hyperkomplexen Fragen? Und was heißt eigentlich Moral Fitness? Ja, wie muss das ausschauen? Wie können Räume eröffnet werden, dass also Menschen innerhalb unserer Gesellschaft auch die Möglichkeit haben, sich diesen Fragen zu stellen, sich damit auch auseinandersetzen zu können? Bei uns an der Sanitätsakademie, Sie wissen es, Herr General, das ist ein Riesenthema. Ja. Wie viel Ethikunterricht kriegen wir in die Lehrgänge, brauchen die Leute, um da auch vernünftig mit diesen Fragen umgehen zu können? Vielleicht Sie haben eine weitere Frage.
Ich bin ein wenig erschreckt, dass im Bereich der Programmierausbildung so wahnsinnig wenig, wenn um KI, also wenn mit KI gearbeitet wird oder in die Richtung KI programmiert wird, dann auch dieser Aspekt der ethischen Betrachtung, also in welche Richtung wollen wir nachher autonom möglicherweise Entscheidungen treffen lassen, also in Richtung meinetwegen eines Zufallsgenerators, der ja nie zufällig ist mathematisch, aber den man sich irgendwie vorstellen muss, dass man da doch irgendwie etwas macht, was der Mensch möglicherweise auch in seinen Schrecksekunden irgendwie macht, aus dem Impuls heraus, je nachdem wie er sozialisiert ist, und als Programmierer dann sich überlegt, wie mache ich das am geschicktesten, dass der Mensch nicht das Gefühl hat, in einer brenzlichen Situation, wie zum Beispiel ich überfahre, weiß nicht, zwei alte Leute und fünf junge Leute oder umgekehrt, ne, und es gibt keine Alternative, also ich kann nicht bremsen, ich muss irgendwann überfahren. Wie mache ich das so, dass ich das so programmieren kann, dass das Ganze ein ethisches Dilemma löst, in Anführungszeichen? Dass der Mensch nicht nachher in der Verantwortung bleibt. Ich meine, das Problem ist eins, was er sich nicht lösen kann, was er auch nicht lösen könnte ohne KI. Also da bin ich ein bisschen erschreckt, weil wir tatsächlich auf unserer, ich sag mal, unteren Ebene im Bereich der Ausbildung als Techniker schon in Anführungszeichen weiter sind, weil der Bereich Ethik bei uns eine große Rolle spielt im Bereich der KI. Und auch bewusst
inwiefern?
Eine große Rolle
also,
spielt.
Was wird genau gemacht?
Wir machen tatsächlich unter der Begleitung der Militärseelsorge, machen wir Seminare, was passiert in der Betrachtung, wie löst man in der KI oder wie kann man in der KI Dilemma lösen? Oder wo sind überhaupt Dilemmata? Ne? Damit man als Programmierer, der ja eigentlich nur stumpf Code programmiert, dann auch in das Bewusstsein kommt, ich habe da etwas, wo ich drüber nachdenken muss. Und das bringt mich zu einem zweiten Punkt, und das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich bin ein Patriot-Mensch. Also ich komme aus dem Waffensystem Patriot. Flarak. So. Und da haben wir unser Waffensystem und das konnte immer schon zwei Modi, nämlich einmal den automatischen Bekämpfungsmodus und den semi-automatischen Bekämpfungsmodus. Bei den Amerikanern war das völlig klar, dass der automatische Bekämpfungsmodus eingeleitet oder eingestellt wird und der Mensch unterbricht dies. Der sitzt da, guckt sich das Ganze an und unterbricht das System. Bei uns war das völlig klar, das Prinzip war friendly protect. Ganz groß. Das war bei allen Prüfungen ein Kill-Kriterium, wenn wir irgendwas automatisch haben machen lassen oder irgendwie einen Freund runtergeholt hat. Das war ja beim ersten Irakkrieg, wo Patriot das erste Mal eingesetzt waren, ja ein großes Problem in der Software. So, und bei den Deutschen insbesondere, aber auch bei den Kontinentaleuropäern war das ganz bewusst so, dass der Mensch den Bekämpfungsmodus einleitet, aktiv. Mit Unterstützung des Waffensystems, weil er sagt, hier folgende Bedrohungsreihenfolge habe ich festgestellt und du Mensch machst aber was draus. Das Einzige, wo wir es nicht gemacht haben, ist bei der Bekämpfung von taktisch-ballistischen Flugkörpern, weil da niemand drin sitzt. Da haben wir gesagt, wenn die auf uns draufgehen und sowas, ne, nach gewissen Kriterien werden die automatisch bekämpft. Und da sehe ich jetzt die Problematik zwischen den verschiedenen ethischen Betrachtungen. Die Amerikaner sind völlig anders in der Betrachtung, was ist für sie ethisch verwerflich oder nicht verwerflich, und die Kontinentaleuropäer. Und wenn wir jetzt auf das humanitäre Völkerrecht noch gehen, dann fragt man sich ja auch, was gilt mir, das, und das war für mich immer als junger Chef schon ein Riesenproblem, wenn ich das humanitäre Völkerrecht unterrichten musste, was hilft mir das humanitäre Völkerrecht, wenn der Gegner sich nicht dran hält? Und da sind wir in der ethischen Betrachtung genau gleich weit. Was passiert, wenn die Ethik für andere keine Rolle spielt?
Ich glaube, an dem Punkt spielt ein Aspekt eine wichtige Rolle, den auch Frau Professor Grimm stark gemacht hat, nämlich ein tugendethischer Ansatz und die Frage, die dahinter steckt, nämlich die Frage nach dem guten Leben oder die Frage nach dem gelingenden Leben. Und ich glaube, das humanitäre Völkerrecht, wenn wir jetzt mal von dem rechtlichen Aspekt abstrahieren, sondern und dann auf die Werte, Prinzipien und Normen schauen, die dem humanitären Völkerrecht zugrunde liegen, hilft tatsächlich genau dazu. Also ein gutes Leben, ein Leben, das ich auch nach dem Krieg mir gegenüber noch verantworten kann, zu leben. Auch mit mir selber auch nach einer solchen Herausforderung auch leben zu können. Bei all den Dilemmata, die man erlebt vielleicht, für die es, das kennzeichnet das Dilemma, dass es den schuldlosen Ausgang nicht gibt, so hat das Nikolai Hartmann einmal formuliert, es gibt nicht den Ausgang im Dilemma, wo Sie nicht einen Preis zahlen müssen. Die entscheidende Frage ist, kann ich den Preis verantworten, ja oder nein? Sie haben eine weitere Frage für uns.
Um Ergebnisse einer KI tatsächlich auch deuten zu können, brauchen wir ja gewisses Wissen. Und was meinen Sie, wie lange haben wir als Menschen eigentlich noch ausreichend eigenes Wissen, um das tatsächlich beurteilen zu können? Sie haben ja als ein Risikofaktor genannt, dass die KI in der Bildung immer wichtiger wird. Und wir sehen auch bei unseren Schülern, dass leider ganz oft erstmal nicht nachgedacht wird, sondern einfach nur in ChatGPT kurz die Aufgabenstellung reingeschmissen wird und dann wird die Lösung einfach genommen, egal ob sie gut ist oder nicht und auch egal ob sie korrekt ist oder nicht. Und das Wissen landet gar nicht mehr im Hirn der Schüler. Wie lange dauert es also Ihrer Meinung nach noch, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, tatsächlich eine eigenständige Betrachtung der Ergebnisse durchführen zu können?
Also da gibt es ja zwei Aspekte, die da in der Frage drinstecken. Es gibt ja einige, die jetzt schon auch durchaus aus ökonomischer und technischer Sicht, die sagen, wir laufen Gefahr, dass die KI komplett dumm wird, weil sie sich immer wieder auf sich selbst bezieht. Also irgendwann sind wir an dem Punkt, wo KI quasi alles Mögliche abgegrast hat und sie sich eigentlich nur repetitiv wieder das ausspuckt, was sie im Grunde genommen schon weiß. Also kein Wissenszugewinn mehr möglich ist. Das ist so die eine These. Die andere in Bezug auf Kinder und Jugendliche, da würde ich sagen, da sehe ich eine tatsächliche Gefahr, weil natürlich das System Bildung momentan nicht genügend gewappnet ist, um die zu stärken, die ja schon ein Unrechtsgefühl haben. Also es gibt ja viele Schüler, die schon sagen, ja, aber das ist ja unfair, wenn dann der oder die, die ChatGPT genutzt hat, eine bessere Note bekommt als ich, der sich noch angestrengt hat. Das heißt aber, es gibt trotzdem bei uns immer noch den Impuls, wir möchten uns eigentlich anstrengen, wir möchten lernen, wir möchten was wissen, aber das System muss es natürlich auch in einer gewissen Art und Weise honorieren, wenn wir diese Anstrengung unternehmen. Und ich sehe da vor allen Dingen eher die Frage nicht des Absoluten, sondern die Frage auch da wieder, dieses Digital Gap, dass wir also letztendlich immer noch eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen und Heranwachsenden haben werden, die sehr leistungsorientiert sind, die die KI bestens auch einsetzen kann für die eigenen Zwecke und damit auch weiterkommt. Und eine ganz große Gruppe, die genau das ist, in die Gefahr läuft, eben hier eigenes Denken. Wir haben ja eh schon das Problem, dass durch Social Media Zeit gefressen wurde, Aufmerksamkeitsdefizite. Kinder, Jugendliche haben großes Problem, mal eine Seite Text zu lesen. Wenn das dann noch ein bisschen sprachlich schwieriger ist, dann steigen sie komplett aus. Also sozusagen diese eh schon Gehirnstrukturierung komplexen Denkens. Und darum geht es ja eigentlich. Wir müssen lernen, komplex zu denken, damit wir komplexe Sachverhalte beurteilen können. Und da, glaube ich, sind wir gerade an dem Punkt, wo wir in der Bildung uns nochmal überlegen müssen, wie kriegen wir die Kinder dazu, zu begreifen und das auch interessant und lustvoll zu finden, sich geistig anzustrengen und was leisten zu wollen. Aber nicht einfach nur um des Leistenwillens, sondern auch um Erfahrungen, größere Erfahrungen. Wenn ich eine Sprache lerne oder wenn ich einen Text gelesen habe, wenn ich eine Rechenaufgabe geschafft habe, dann macht das ja aus mir noch mehr. Ja? Ich bin dann Autorschaft eines Gedankengangs. Und das ist, glaube ich, das wollte ich vorhin noch sagen, das ist möglicherweise eine große Kränkung, die da auf uns zukommt, dass mittlerweile KI verblüffend gute Ergebnisse in vielen Bereichen herstellen kann. Und wie gerade Sie ja auch gesagt hatten, die Diagnosen tatsächlich so gut sind, dass man das als Arzt eventuell als Kränkung empfinden kann. Ja? Also wo ist dann, wir müssen möglicherweise viele Berufe neu definieren. Wo ist dann der zukünftige Arzt? Was muss der eigentlich noch besonders gut können? Muss der vielleicht mehr auch überlegen, wie bringe ich es dem Patienten bei? Wie gehe ich das auf der psychologischen Ebene? Wie kann man eventuell auch dafür sorgen, dass entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden? Also ich glaube, dass wir da vor einer Wahnsinnstransformation unserer Gesellschaft stehen, die, wenn es übel rausläuft, auch noch militärisch bös ausgeht. Aber ich glaube zumindest, es ist gerade so ein Schwung auch festzustellen bei vielen, dass auch die Frage nach den Werten und KI ja immer mehr sich aufdrängt und hier, also so erlebe ich, in Unternehmen eine große Offenheit ist für das Thema Ethik und natürlich eigentlich auch von Seiten der Bildung, bloß oftmals man nicht weiß, wie man das umsetzen will. Also die Umsetzung ist das große Problem.
Vielleicht ist es dann doch spannender, schlecht Französisch zu sprechen, als perfekt sich übersetzen zu lassen, um dort diesen Gedanken aufzugreifen, den Sie auch in Ihrem Vortrag hatten, dass wir uns das sparen können, Französisch zu lernen. Es kann einfach durchaus auch einen Reiz haben und lustvoll sein, eine Sprache zu lernen, auch wenn ich sie nicht so perfekt kann. Wir haben noch eine Frage, ja.
Ja, erlauben Sie mir vielleicht noch eine Frage. Jetzt hatten Sie ja Dr. Fischer erwähnt, es braucht die Reflexion über die eigenen Werte, um verantwortungsvolle Entscheidungen treffen zu können. Moral Fitness hatten Sie es genannt. Und ebenso wurde erwähnt, dass die Programmierer dieser KI wissen müssen, was sie da tun. Aber es braucht doch als dritten Anteil auch für die Anwender eine klare Information darüber, worauf die Funktion dieser KI basiert, also was die ethischen Normen sind, die dahinter liegen, was auf welchen Grundsätzen das basiert, um dann abwägen zu können, wenn, also überwiegen hier meine Werte, meine persönlichen Werte, oder verlasse ich mich auf die ethischen Werte, die dieser KI zugrunde gelegt worden sind durch Programmierer. Gibt es denn da Ansätze, das dem Anwender klar offen darzulegen und zu sagen, wenn ihr diese Anwendung verwendet, dann werden Entscheidungen auf utilitaristischer oder sonstigen philosophischen Überlegungen tatsächlich auch geschehen?
Also ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Und das ist genau dieser Punkt, wo es auch um diesen gesellschaftlichen Diskurs geht, ja, in den wir einsteigen. Ja. Ich glaube, dass die KI ist ein Beispiel dafür, aber wir haben auch andere Beispiele, wo wir feststellen, dass also Wertearbeit, will heißen also die Beschäftigung auch mit Werten, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also wir sehen das zum Beispiel bei unseren jungen Ärztinnen und Ärzten, wenn die an die Akademie kommen, stellt ihnen immer die Frage, welche Werte sind das eigentlich, die für sie eine wichtige Rolle spielen, als Arzt, als Ärztin, als Soldat, als Soldatin oder vielleicht auch als Vater oder als Mutter, um den zivilen Kontext dort mit reinzunehmen. Und es ist ganz spannend zu sehen, dass viele dann sagen, oh, da habe ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht. Ich kann diese Frage nicht sofort beantworten. Und ich glaube, das ist etwas, was uns jetzt an der Akademie auch sehr, sehr wichtig ist, Räume zu öffnen, dass man individuell, aber auch miteinander in so einen Reflexionsprozess eintreten kann, dass ich meine eigenen Werte kenne, dass ich auch weiß, was steht eigentlich auf dem Spiel, wenn Menschen sich nicht mehr an das humanitäre Völkerrecht oder die Genfer Konventionen handeln. Da wird ja tatsächlich dann auch etwas verletzt. Wir kennen heute dieses Phänomen der Moral Injury oder moralischen Verletzung und das ist alles andere als unerheblich. Also das selbst auch kennen zu können, ist etwas, was wir individuell leisten müssen, ist aber auch etwas, das wir dann, wenn wir das tun, in einem gemeinschaftlichen Diskurs leisten müssen. Und das immer wieder anzustoßen im Kleinen und aber auch darüber hinaus als Gesellschaft, das ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist.
Wir haben ein Forschungsprojekt, das heißt IKID. Da geht es darum, wie kann man in der Lehre diese Interdisziplinarität herstellen. Also wie schafft man es, dass auch Informatiker sich überhaupt mit diesen Fragen beschäftigen können? Da müssen sie nämlich entsprechende sozusagen Gefäße schaffen, wo dieser Austausch möglich ist mit Nicht-Informatikern, mit Ethikern, aber auch Ethiker lernen von den Informatikern, ebenso wie von den Wirtschaftswissenschaftlern, also dass wir auch die Juristen, dass wir stärker in diese Multiperspektivität kommen, schon in der Ausbildung. Also dass es nicht nach wie vor so ganz starke Disziplinschranken gibt, die einfach verhindern, dass hier eine sozusagen fluide ein Durchkommen möglich ist. Ja. Und dass auch Informatikerinnen und Informatiker schon sehr früh überhaupt mitbekommen, dass eben Technik nicht neutral ist, sondern dass sie immer mit bestimmten, ich sag's mal, Wertungen gekoppelt ist. Also dieses Bewusstmachen überhaupt. Ja. Und ich habe festgestellt, die Informatikstudierenden, die zu mir kommen, die sind höchst interessiert genau an diesen Fragen und würden sich auch gerne damit mehr beschäftigen. Ist aber eigentlich bislang nicht vorgesehen gewesen vom Curriculum. Und das heißt, da muss auch ein bisschen mehr passieren.
Ich glaube, ich würde noch was weiter betonen wollen. Und zwar die Frau Grimm hat es schon angesprochen, die Daten. Also das ist auch das ganz Wichtige. Sie haben es vorhin gesagt, Sie würden sich sofort, wenn es um schwarze Hautkrebserkennung, das ist eine super Entscheidung, weil Sie weiß sind. Aber fragen Sie mal jemanden, der den Farbigen, da ist die Datenlage einfach nicht so gut. Oder wenn jemand eine Erkrankung hat, die sehr selten ist, haben wir kaum Daten, da ist natürlich KI auch nicht gut. Und das muss man immer dazu sagen, dass es sowohl eine Datenarmut gibt, aber auch dieses Big Data Konzept. Und dann ist eben KI einmal gut und einmal nicht gut. Und wir haben dieses Datenphänomen auch bei der gerade angesprochenen Frage zu, welche Werte liegen darunter, dass ChatGPT beispielsweise eher einen utilitaristischen Ansatz hat, liegt ja hauptsächlich darin, dass amerikanische Daten verwendet werden. Da kommt der Ansatz her aus dem angloamerikanischen Raum, dann sieht man das natürlich auch in der KI. Also man sieht auch, was eine KI für ein Wertesystem hat, wenn man schaut, aus welchem Kulturraum beziehungsweise aus welchem Kulturraum kommen die Daten. Also daran kann man es erkennen. Und wenn wir dann auch wieder bei autonomen Waffensystemen sind, das kennen Sie alle, Sie sind alle im militärischen Kontext, wir haben eine extreme Abhängigkeit von Daten. Das wissen wir jetzt alle spätestens seit dem Ukraine-Einsatz, wissen wir es jetzt auch in der Öffentlichkeit, dass wir davon extrem abhängig sind. Und das betrifft eben sowohl KI als auch softwarebedingte Waffensysteme.
Eine Frage haben wir noch und dann müssen wir auch leider schon zu einem Ende kommen.
Ich frage ganz schnell. Herr Vorsitzender Richter am Truppendienstgericht, auf der Einladung zum heutigen Tag steht ja nicht nur die Frage oder das Thema, sondern sitzt auch schon der zukünftige Kollege von mir mit Hammer, so ein Quatsch, aber gut, und ohne Robe allerdings, also nach deutschem Richtergesetz nicht zulässig. Mich würde schon interessieren, bei so vielen Soldatinnen und Soldaten, wer es eigentlich gut fände, wenn ein großes Sprachmodell ein Urteil fällen und begründen würde. Es hätte den Vorteil, es ginge mit Sicherheit deutlich schneller. Und das ist ja ein hohes Gut. Aber ich will mal die Frage lieber, also zwei Fragen ans Panel richten, die mich da aus eigener Betroffenheit bewegen. Erstens, kann KI vorurteilsfrei sein? Und zweitens, wann bin ich denn nur als Richter eigentlich überflüssig?
Naja, Sie arbeiten ja hier, nehme ich an, oder? In Deutschland? Na, dann seien Sie froh, dann im chinesischen Kontext und Sie wären, keine Ahnung, Verkehrsrichter oder ordnungsmäßig irgendwie involviert, falls jemand bei Rot oder die Ampel läuft, dann wären Sie jetzt schon arbeitslos.
Ja. Vielleicht noch ergänzen darf. Die machen hauptsächlich Vertragsrecht
Und der hat jetzt seine Kanzlei verkauft, seine Sozietät, weil er komplett auf Artificial Intelligence umstellt. Er sagte, Vertragsrecht kann KI, und das ist teure KI, das ist jetzt nicht ChatGPT, die man sich so runterladen kann, deutlich besser als gute junge Juristen. Also er lässt über Vertragsentwürfe von jungen Examens, also wie heißt das bei Ihnen, wenn man gut im Examen gemacht hat, Prädikatsjuristen schreiben, lässt eine KI rüberlaufen, sie zeigt genau die Fehler da, wo man sie erwartet. Und der arbeitet jetzt mit 40% weniger Personal, sagte brummt. Also da kommt was auf uns zu.
Ergänzend dazu, eigene Erfahrungen, eine rechtliche Fragestellung in Bezug auf eine simple Geschichte bei einer Wohnungseigentümergesellschaft konnte ChatGPT nur falsch beantworten. Ja? Also gerade, ich denke, das ist das Problem, dass wenn diese KIs vielleicht nochmal für einen bestimmten Bereich wirklich auch nochmal programmiert und getrainiert wurden, ja, aber im Allgemeinen kann ich mich nicht drauf verlassen und in meiner Arbeit schon gar nicht. Ich verwende das nie zur Recherche, weil was die mir da rausspuckt an Konfabuliererei, die Bücher gibt es nicht, den Titel gibt es nicht oder wenn, dann im ganz anderen. Also das sind wirklich ganz viele Falschinformationen, wo ich ja mehr Zeit und mehr Arbeit investieren müsste, um das alles zu überprüfen. Ja. Und von daher stellt sich ja genau wieder diese Frage der Autorschaft und der Kompetenz in der Beurteilung. Wenn ich die natürlich nicht mehr habe, bin ich lost, ja, komplett.
Ja, nur ganz kurz, aber das kann mit der vorherigen Frage nach dem Wissen und dem Kontextwissen, das man haben muss, auch nochmal verbinden. Ich meine, Wissen ist auch so ein ganz alter philosophischer Ausdruck und wird schon bei Platon wird also in den Dialogen darüber gestritten, was ist Wissen und was so als Minimalkonsens rauskommt, das ist wahre Meinung. Ja, also doxa di alite. Also irgendwie Wahres, ja, das ist dann Episteme, das Wissen. Und was daran interessant ist, ist, dass es eben einen Wahrheitsbezug hat. Wenn wir können alles Mögliche natürlich glauben für Wahrheiten und wir werden vielleicht auch nie korrigiert darin. Aber wir wissen, worauf wir aus sind, wenn wir wissen wollen oder wenn wir darauf aus sind, dass wir das Wahre wissen. Also, und in ganz vielen Fällen vertun wir uns natürlich. Und in vielen Fällen merken es wir wahrscheinlich nie oder so etwas. Aber wir sind darauf aus. Und der Bezug, der kennzeichnet uns, wenn ich so will, jetzt anthropologisch, also als Menschen, dass wir darauf aus sind. Ich kann also gut verstehen, dass zum Beispiel eine gute Software, eine KI, ein Optimierungsproblem lösen kann. Dass man vielleicht eben hat, wenn man im Wirtschaftsvertragsrecht irgendwie für beide Parteien oder für mehrere Parteien sozusagen die bestmögliche Lösung haben will. Ja, man sagt also, ich habe die und die Interessen, wir speisen das ein, das sind alles sozusagen so Faktoren und dann brauche ich eine optimierte Lösung und da ist dann vielleicht ein solches, also das auch eine juristische Hilfe. Aber wenn es jetzt ums Strafrecht beispielsweise geht, klar kann ich sagen, in einem gewissen Sinn ist dieser Strafrichter oder die Strafrichterin, die KI-basierte, die ist irgendwie unparteiischer in dem Sinne, dass sie nicht emotional darauf reagiert und diese ganzen Dinge. Klar. Und das kann vielleicht auch in der funktionalen Perspektive das optimiertere Ergebnis bedeuten. Aber die KI ist nicht aus auf Wahrheit. Die ist nicht darauf aus, was ist wirklich passiert? Was ist jetzt hier sozusagen das wirklich, das eigentlich richtige Urteil? Also manchmal ist man vielleicht als Strafrichter auch mit der Situation konfrontiert, dass irgendwie ein Publikum ein bestimmtes Urteil will. Ja, und man hat dann zwei widerstrebende Ziele, nämlich das eine ist die Befriedung des Publikums und das andere ist das gerechte Urteil. Ja, könnte ja passieren. Ja, man sagt, okay, aber dann geht man doch als Richter nicht her und sagt, ich ziehe jetzt die Befriedung des Publikums dem Urteil vor, dass ich jetzt im Anbetracht der Sache sozusagen sprechen müsste. Aber dass dieses Aussein auf das, was gewissermaßen wirklich Sache ist, ja, der lateinische Ausdruck ist res, also die Realität, das ist bei der KI gar nicht da. die hat keine Realität außer ihrer selbst, auf die sie sich bezieht. Ja, sondern die bezieht sich sozusagen immer nur auf das, womit sie sowieso schon dauernd hantiert. Die stört sich dann auch nicht dran, wenn sie zum Beispiel völlig dumm ist, weil sie immer mit den gleichen Daten gefüttert wird oder sonst wie. Das ist kein Ausgriff. Also, und da haben wir so viel, wir sind anthropologisch so viel reichhaltiger, ja. Und das ist halt auch etwas, was man immer rausstreichen muss. Ja, und was wir halt nicht verlieren dürfen, ja, in den ganzen funktionalen Erfolgen, die uns die KI natürlich bietet. Aber kommt mir vor, ja.
Das ist ein wunderbarer Schlusssatz. Ja. Wir sind anthropologisch, wir sind als Menschen so viel reichhaltiger. Mit dem Satz würde ich Sie ganz gerne jetzt auch in die Diskussion, die Sie hoffentlich auch beim Abendessen noch miteinander führen werden, entlassen. Dass Sie dem nachspüren, dass Sie da drauf schauen. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele Fragen gibt, die vielleicht auch erst im Nachgang zu unserer heutigen Veranstaltung in Ihnen aufkommen werden. Ja. Diskutieren Sie das miteinander, das wäre mein Appell an Sie alle. Kommen Sie ins Gespräch miteinander, jetzt auch gleich beim Abendessen mit uns und wie gesagt auch untereinander in Ihrer Tischgemeinschaft. Vielen herzlichen Dank, dass wir hier sein durften, dass wir diesen Tag mit Ihnen auch die Podiumsdiskussion bestreiten durften. Dankeschön. Dankeschön auch an die Referenten.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.